aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir wollen jetzt dann doch zum ersten Mal einen Blick auf die ersten Geisterspiele der Fortuna richten. Und dafür sind wir mal wieder alle vier hier zusammen mit dem Jan aus München.
Hallo.
Dem Tim in Berlin.
Guten Abend.
Und hier in Köln sind der Moritz und ich.
Hi.
Hi, ich bin der Lukas. Und ja, dann wollen wir mal starten und direkt mal irgendwie so ein bisschen unsere Gefühle sammeln, wie das mit den Geisterspielen jetzt letztendlich ausgesehen hat.
Darf ich da einsteigen?
Sehr gerne.
Ich möchte am Anfang Danke sagen. Ich möchte Danke sagen dafür, dass in diesen unsicheren Zeiten es noch gewisse Konstanten im Leben gibt. Und danke dafür, dass die Fortuna nach wie vor der größte Trottelverein ist, der auf diesem Planeten rumläuft. Dafür sollte man auch mal ein paar Worte verlieren. Und das sind auch so ein bisschen die Unsicherheit in unsicheren Zeiten, in denen man halt weiß, es gibt noch so Sachen, an denen kann man sich festhalten. Und Trottelhaftigkeit gehört auf jeden Fall dazu.
Ja, man kann ja jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass Corona an Fortuna einfach vorbeigegangen ist, ohne irgendeinen tieferen Eindruck zu hinterlassen. Also es ist ja wirklich anscheinend geht es einfach komplett so weiter und die Fortuna hat sich mit Corona da jetzt weder verbessert, noch verschlechtert, noch verändert, habe ich so das Gefühl.
Das ist echt der absolute Wahnsinn. Also wie, als ob man halt die Fortuna Mitte März eingefroren hätte. Ja. Irgendwie dann letzte Woche Samstag wieder aufgetaut hätte und sofort auf den Platz geschickt hätte. Irgendwie, es hat sich einfach überhaupt nichts geändert. Also wirklich nichts. Also ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, dass mich das auch so ein bisschen Fragen zurückgelassen hat, ob man nicht irgendwie diese ganzen Storylines, die man ja wahrscheinlich sowieso immer viel zu hoch bewertet, von wegen hat dies und das Auswirkungen auf die Mannschaft, ist das eine Ablenkung und was da halt irgendwie ständig in den Medien geht, das wird wahrscheinlich sowieso immer viel zu hoch gehängt, aber vielleicht hängt man es noch immer zu hoch. Also vielleicht sind das wirklich Sachen, die generell einfach nie irgendwelche Auswirkungen haben, wenn sich eine Mannschaft so wenig von irgendwas beeindrucken lässt oder beeinflussen lässt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine große Sache, die mich dann doch bewegt hat, ist, ich habe das erste Spiel gegen Paderborn hier von meinem heimischen Sofa aus, ohne Ansammlung von Fortuna-Fans natürlich, schön auf Abstand von allem, mal reingeschaut. Das konnte ich mir dann doch nicht komplett geben, das Spiel gegen Paderborn. Und ich muss sagen, eine Sache, die hat sich natürlich schon geändert. Es ist was anderes, so ein Spiel zu gucken, wenn man jeden Schrei, jedes Kommando auf dem Platz mitbekommt und keine Fans da sind. Ich fand es ganz schlimm. Also ich meine, man stimmt sich ja vorher immer schon so ein bisschen ein und sagt, puh, das wären jetzt anstrengende dreiviertel Stunden mit der Pause drin, in der man sich ein bisschen erholen kann, wenn man Fortuna-Spiele guckt. Aber als ich dann so die ersten Minuten gesehen habe und gemerkt habe, boah, da geht niemand mit irgendwie rund um den Platz, da habe ich, mein erster Gedanke, den ich mir hier notiert habe, boah, das wird anstrengend, das zu gucken, und ich habe es auch nicht komplett geschafft und mir am Ende, muss ich gestehen, nur die Zusammenfassung vom Spiel gegen Paderborn angeguckt. Also ich fand es sehr anstrengend, das zu gucken. Gestern habe ich dann tatsächlich es mal ausprobiert mit Stadionatmosphäre. Dazu komme ich dann später nochmal.
Also nicht eingespielter vergessen.
Stadionatmosphäre. Nein.
Das musst du unbedingt erzählen.
Ja. Aber also, was ich mich nur kurz gefragt habe, ich habe dann überlegt, auf die Sky-Konferenz umzuschalten, als ich gesagt habe, okay, das schaffe ich hier nicht gegen Paderborn. Und habe mich kurz gefragt, ob es nicht eine vor dem Stadion Cam von Sky gibt. Und diese Konferenz hätte ich ja gerne gesehen. Aber da ist ja anscheinend alles ruhig geblieben um alle Stadien. Oder habt ihr da irgendwas Gegenteiliges gehört?
Überraschend. Wer hätte damit rechnen können?
Ja, niemand.
Wer überrascht war, ist Herr Reul, der Innenminister von NRW. Ich weiß nicht.
Aber habt ihr irgendwas mitbekommen? Irgendwelche Dinge rund ums Derby? Irgendein eine witzige Aktion oder so? Nö, ne? War gar nichts.
Naja, ich habe ja noch gestern dann hier im Stadtgebiet so ein Plakat gesehen von wahrscheinlich Kölner Fangruppierungen. Das war jetzt nicht aufs Derby gemünzt, aber doch sehr kritisch, das sagte: Unser Geld ist wichtiger als eure Gesundheit. Bundesliga um jeden Preis. Und dann gibt es ja eigentlich unten dieses Mein FC, da steht jetzt dann nicht Mein FC. Und rechts unten eben das Kölner Logo mit dem Spruch spürbar anders, Fragezeichen. Also das war in diversen Unterführungen und sowas in Köln ausgeklebt, aufgeklebt. Das war jetzt nicht speziell auf das Spiel gemünzt, aber so generell ein Statement, glaube ich, dazu, was die Kölner Fanszene oder aktive Szene oder Teile davon halten, dass die Bundesliga weiterläuft.
Ja,
ja, also bevor wir jetzt auf das Köln-Spiel
kommen. Nee, ich möchte noch eine Sache, weil das ist so diese ganze Geisterspiel-Gedanken. Gut, das können wir dann später ein bisschen weglassen. Was ich mir noch gedacht habe, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich mich damit ja mal auch pseudowissenschaftlich in meiner Bachelorarbeit beschäftigt habe. Etwas Abwesendes kann ja gerade besonders darauf hinweisen, was gerade los ist oder was anwesend ist. Genau damit habe ich mich mal in einer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt. Und ich finde, wenn man diese Spiele sieht ohne Zuschauer im Stadion, dann ist das die ganze Zeit die Erinnerung daran, dass einfach momentan nichts normal ist in der Welt. Und daran musste ich so in der ersten Viertelstunde gegen Paderborn gucken. Und dann habe ich halt auch gesagt, das brauchst du nicht mehr weiter gucken. Ich kam irgendwie gar nicht rein ins Spiel gucken. So.
Ja. Ja, es ging mir ein bisschen ähnlich. Auch kleine Teile des Einzelspiels geschaut und dann irgendwie noch so sehr halbherzig auf die Konferenz gewechselt. Und es hat mich einfach so wenig Freude bereitet, dass ich dann auch einfach sein gelassen habe. Aber vorgenommen habe, ich versuche das jetzt mit dem Köln-Spiel einfach nochmal, mir einfach nur dieses Spiel anzuschauen, was ja dann auch anders nicht ging in dem Moment. Ja, aber ich fand diesen ersten Spieltag, der ist wirklich so komplett an mir vorbeigegangen.
Ich bin auch eigentlich eher überrascht bei mir, dass ich gemerkt habe, dass ich da gestern irgendwie schon wesentlich investierter irgendwie in das Spiel gewesen bin, als ich das in der Woche davor gewesen bin. Das hat mich auch richtig geärgert, also was natürlich auch vor allem dann am Ende so mit dem Ausgang zu tun hat, müssen wir nicht drüber reden. Oder werden wir vor allem wohl später dann doch noch drüber reden müssen. Aber ja, also da war ich wirklich auch ein bisschen überrascht gestern, weil ich wirklich in der Woche davor noch ziemlich emotionslos war und dann wirklich eher aus Interessegründen, wie das denn überhaupt alles so funktioniert und wie das abläuft, dann halt mir halt die zweite Hälfte der einfach nur der Konferenz halt angeschaut habe. Also irgendwie auch ganz bewusst, um glaube ich gar nicht irgendwie mich dieser Gefahr auszusetzen, dann doch emotional da stärker reingezogen zu werden. Und war dann irgendwie auch relativ schnell gelangweilt und habe glaube ich dann irgendwie auch festgestellt, dass ich dann selbst während dann irgendwie gerade mal nach Düsseldorf geschaltet wurde, ich dann da irgendwie parallel irgendwie über Twitter dann irgendwie am Handy gehangen habe. Um so ein bisschen zu sehen, was denn so die anderen Leute dazu schreiben, weil das dann irgendwie doch ein bisschen spannender war, als da irgendwie ein paar Mannschaften vor leeren Rängen irgendwie beim Fußballspielen zuzusehen. Aber so ab und zu muss ich dann sagen, dass mich dann doch auch immer wieder so dieser Sport an sich selber dann doch wieder auch ein bisschen gecatcht hat. Also es gibt ja wirklich auch so das ein oder andere Stadion, das jetzt dadurch, dass keine Fans da sind, nicht so wahnsinnig viel verliert. Also Ob jetzt halt in München diese Menschen in diesen Telekom-Jacken sitzen oder nicht. Oder es gibt ja da noch ganz, ganz, ganz andere Vereine in der Liga. Also das ist dann irgendwie auch schon egal.
Ich muss ja sagen, ich habe mich tatsächlich so am Samstag schon gefreut, so vormittags. Und dann gibt es bei mir eine ganze besondere Situation, dass ich jetzt in der Nähe der Theresienwiese wohne. Und ab 15 Uhr ist samstags hier immer Auflauf meiner ganz speziellen Freunde von der Hygienedemo, die auf der Theresienwiese laufen. Und da hat mir so ein bisschen die Lust genommen. Und es war dann auch beim Schauen, hörte man dann hin und wieder, je nachdem wie der Wind stand, die Lautsprecheranlage quäken. Es hat eben, was Tim meinte, die Erinnerung daran, was für absurde Situationen man sich befindet. Und die allgemeine, es ist die Abwesenheit von einigen Dingen und die Anwesenheit von anderen Dingen.
Oh ja.
Aber ich hatte tatsächlich Ich habe es auch nebenher laufen lassen und ich habe einen Freund zu Besuch gehabt, den wir lange nicht gesehen hatten. Und das war irgendwie das Nette und hat vielleicht auch stärker dazu geführt, dass man sich so eher im Gespräch verloren hat und das Spiel lief so nebenher, als dass man, also mein Twitter war quasi ein lange nicht gesehener Mensch, mit dem man dann über alles Mögliche reden konnte. Natürlich bei Einhaltung aller Hygienevorschriften mit Hygienekonzept im Wohnzimmer.
Im eigenen Wohnzimmer.
Ja, gut. Aber trotzdem, es war aber auch genau das, was ihr auch beschreibt. Also der emotionale Unterschied zwischen letzte Woche Samstag und dem Sonntag jetzt, der war schon doch da.
Woran kann das denn eigentlich liegen, dass da jetzt irgendwie anscheinend unser emotionales Hygienekonzept nicht so richtig gegriffen hat? Dass man irgendwie innerhalb von dieser Woche da wieder so eingesogen wurde.
Vielleicht ist es halt auch so, also wir wollen es ja auch ein bisschen kacke finden. Also wir haben ja auch sehr gute Gründe dafür, das kacke zu finden, dass das gerade stattfindet. Und
es ist dann einfach halt irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus dieser Gewöhnung, dass man schon wieder auch so ein bisschen so in diese normalen Abläufe dann reinkommt, so zu gucken, hier ist der Linksverteidiger verletzt. Hier der eine ist ein bisschen stärker in Form, irgendwie solche Sachen, dass einfach so diese ganz normale journalistische Verarbeitungsmaschine da irgendwie auch wieder anläuft. Und ja gut, und zum anderen fällt irgendwie auch einfach dadurch, dass man ja dann, dadurch, dass es halt eben Fortuna Düsseldorf ist und nicht irgendein Mittelfeldverein, ist jetzt da schon wirklich auch um die Existenz-TM irgendwie geht, jetzt in diesen Tagen.
Ich habe ja tatsächlich letzte Woche, ich weiß gar nicht mit wem, ich habe viele zu diesem Bundesliga-Neustart kamen ja viele Artikel in der Journalie. Ich habe ein Interview mit einem Schauspieler aus Bremen, ich weiß gar nicht, wer das ist, gelesen. Der meinte, also der hatte so das Statement, er guckt sich das jetzt alles nicht an.
Der Brand.
Ja, kann sein.
Das war
ein gutes Interview. Und er meinte halt auch so, weil es fehlt etwas, die Stadionzuschauer, die man dann da im Fernsehen sieht, die gerade auch live präsent sind, die sind ja im Prinzip die Identifikationsperson für einen am Fernsehen, mit dem man quasi in das Stadion reingesogen sind, so das Bindeglied. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, dass das fehlt, um da voll reinzugehen.
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, warum ich halt tatsächlich diese Vorfreude empfunden habe an dem Samstag und dann auch danach auch so eine gewisse Normalität in meinem Sportkonsum sich eingestellt hat. Und ich hatte dann, das heißt Normalität, aber dass es halt schon irgendwie präsenter war im Alltag, weil es eben präsent ist. Und ich hatte ja eben die ersten Geisterspiel-Erfahrungen waren ja im März, das Köln-Gladbach und das Paris-Dortmund-Spiel. Das hatten wir letzte Woche ja auch schon besprochen. Und aber der Unterschied zwischen diesen Spielen und den aktuellen ist natürlich, dass die allgemeine Situation im März einfach die ganze Atmosphäre eine ganz andere war nochmal. Ja. Also es war halt einfach dieser Einstieg in diese Pandemie. Man hat diese Bilder aus Italien gesehen, die LKWs des Militärs, die Leichen da rauskarren aus den Städten. Und aktuell, man kann sich auch, wenn man selber jetzt skeptisch ist, was vielleicht gewisse Politiken in Sachsen oder Thüringen angeht, merkt man ja schon, dass man selber irgendwie entspannter ist, dass man eben, wie gesagt, dann einen Freund da hat, den man halt vor ein paar Wochen noch nicht getroffen hätte, auch trotz Hygienekonzept im eigenen Wohnzimmer. Und solche Sachen, das spielt natürlich auch irgendwie mental mit rein, dass man irgendwie bereiter ist, sich doch auf solche kleineren Geschichten einzulassen. Und bei dem Köln-Spiel jetzt, da war das einfach dieses Ende. Ja, also beim 2-0 bin ich auch durchs Wohnzimmer gehüpft. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt nur mich nach den Nachos gebeugt hätte, sondern es war schon so, dass mich das auch mitgenommen hat. Und so, das stimmt schon, aber vielleicht, ich glaube halt, was ich halt gedacht habe, was du jetzt gesagt hast, Tim, mit der Abwesenheit der Fans, es sind immer so Momente, wo man eben sich denkt, das ist alles jetzt scheiße und das war nur nach dem so, ab der 70. Minute jetzt bei dem Köln-Spiel, ich weiß, wir werden noch kurz über Paderborn sprechen, aber da wir jetzt gerade bei Stimmung sind und Geisterspiele angucken, war es schon so, dass ich auf einmal so ein kleines emotionales Tief hatte, oder auch ein größeres, weil ich dachte, ja geil, jetzt gewinnt die Fortuna dieses Spiel hier.
Ja, ja.
Genau. Und es ist niemand im Stadion.
Ja.
Ja, und ich habe halt an diese Gästefans gedacht, an diese potenziellen, und gedacht, wie geil wäre das für diese Menschen jetzt? Mhm. Und das war dann halt so ein Moment, wo es immer wieder einen runterzieht, wenn man sich diese Spiele anguckt.
Also was ich da quasi negativ zu sagen habe zu dem Köln-Spiel, dass es mir halt, also dass ich dann halt gemerkt habe, es ist mir halt scheißegal, wer gerade der Gegner ist, so. Und das wäre halt bei einem unter normalen Umständen überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern dann hätte es sich irgendwie hochgeschaukelt und so und dann wäre es halt Düsseldorf gegen Köln, Derby oder wie auch immer du das nennen magst. Und das war das jetzt irgendwie für mich einfach nicht, sondern es war halt natürlich ein wichtiges Spiel gegen den Abstieg und so weiter, aber es so wer dann der Gegner war, fand ich halt völlig uninteressant. So,
ja, ne,
das
ja,
hat
ja.
überhaupt keine, ja, keine ja. Emotionen geweckt, gegen Köln zu spielen.
Ja, so. Stimmt, das war echt ein bisschen
halt
wie gegen so eine KI zu spielen. Ne?
Ja, so.
Ja. Also, was ich dazu nämlich auch sagen muss, ich sehe das auch momentan so, jeden Spieltag wird mir das klarer, es ist irgendwie jetzt, solange keine Fans ins Stadion dürfen, ist es eine Qualifikation dafür, für den ersten Spieltag wieder mit Fans, in welcher Liga man dann antreten darf. Ja. Und diese Qualifikation ist halt, da ist es echt völlig egal, gegen wen man dann spielt. Ja, das stimmt.
Ja, das habe ich auch so ein bisschen festgestellt. Und da irgendwie, und glaube ich, unter dem Gesichtspunkt kann ich, glaube ich, irgendwie jetzt auch immer noch irgendwie auch mir, glaube ich, andere Spiele, könnte ich mir das halt auf jeden Fall immer angucken, weil ich immer genau sagen kann, okay, es würde mich freuen, wenn sich diese Mannschaft für nächstes Jahr erste Liga qualifiziert, wenn diese Mannschaft, weiß ich nicht, sich für nächstes Jahr zweite Liga qualifiziert, irgendwie genau solche Sachen. Und so, wie man irgendwie auch fast dann irgendwie schon sich jetzt irgendwie auch Bayern München als logischen Meister irgendwie wünscht, damit es halt nicht Leipzig wird, aber halt irgendwie auch nicht Dortmund, weil es da irgendwie fast zu schade ist. Weil
ja,
es
das stimmt.
Zu vergeudet. Also ja, Bayern, die sind einfach der Meister, die halt zu dieser Saison passen. Die können sich dann noch ein 9. Mal irgendwie mit Masken da die Rathaustreppen hochschleppen und dann ist okay.
Ja, aber dann lass doch lieber Leipzig dieses Jahr Meister werden. Das ist doch so der Antiklimax.
Ja, ich habe mir das auch schon überlegt.
Das ist so die Antimeisterschaft quasi.
Ja. Die werden irgendwann Meister und dann sollen lieber ihre erste Meisterschaft, die maximal beschissene Meisterschaft aller Zeiten nehmen. Ja. Aber ich will mich auch nochmal, ich will das jetzt auch nicht hin und her, aber es gibt tatsächlich die Präsenz eines Menschen, die man jetzt beim Derby festmachen kann, die zeigt, wie wenig emotional das aufgeladen war, weil wir haben hier in München einen sehr lieben Freund Holger, der Köln-Fan ist und der uns fragte, ob man das Spiel nicht zusammen gucken will. Das wurde dann hier beziehungsintern beraten und Janine meinte, ja gut, das kann man machen. Und dann, weil unter normalen Umständen wäre das halt einfach nicht zu ertragen. Ja. Wenn man das verliert, quasi, so ein bisschen ist man da auch von ausgegangen, dass es vielleicht nicht so erfolgreich wird, quasi den Menschen dann in diesem Raum zu haben. Aber das ging dann halt, es war am Ende durchaus auch trotzdem bitter, aber ja, das war dann halt nicht so wild, weil es wäre sonst nicht gegangen. Sonst hätte man das auf gar keinen Fall gemacht. Unter normalen Umständen hätten wir nicht zusammen dieses Spiel geguckt.
Also dafür ist noch kein Hygienekonzept erfunden, das unter normalen Umständen gemeinsam in einem Raum zu gucken.
Genau, und er durfte dann hier in unsere Wohnung hinein und es war sehr nett eigentlich. Und wir konnten uns dann austauschen, was er jetzt über den FC denkt und so weiter und so fort. Aber ja. Es ist dann trotzdem irgendwie das deutlich anderes.
Gut, wollen wir dann jetzt mal vielleicht Paderborn kurz streifen, das Sportliche.
Ja, ich denke auch, das können wir dann jetzt irgendwie nochmal ganz kurz irgendwie anschauen. Hat dann überhaupt irgendjemand von uns diese Spiele in Gänze gesehen? Nee, ne? Das ist, ich glaube, dann ist es ja wahrscheinlich eh so, dass wir da jetzt wenig Gehaltvolles irgendwie dazu haben und wir auch anscheinend auch von dem, was man da lesen konnte, auch ja auch irgendwie wenig Gehaltvolles daraus mitnehmen konnten, was man halt vorher nicht schon gewusst hat, irgendwie in einem super wichtigen Spiel zu Hause, wo man halt absolut drückend überlegen ist, schafft die Fortuna halt mal wieder nicht, den Sack zuzumachen. Es gab, glaube ich, 4 Aluminiumtreffer. Ja. Und ich glaube, uns ist, glaube ich, auch allen irgendwie klar gewesen und auch jetzt klar, wie wichtig das halt gewesen wäre, da den Dreier mitzunehmen. Das sind Punkte, die am Ende auf jeden Fall fehlen werden. Also ich war eigentlich dann allerspätestens, glaube ich, nach diesem Spiel dann irgendwie auch überzeugt davon, dass die Fortuna halt die Klasse nicht halten wird.
Und zwar direkt nicht.
Genau, ja, genau. Absolut.
Ja. Also das, was ich mitnehmen kann, ist dass Erik Tommy halt irgendwie tatsächlich auch an seine Leistung anknüpfen kann und er nicht, beim Köln-Spiel können wir nochmal genau darüber reden, aber was man so sehen konnte, der Faktor im Umschaltspiel, derjenige, der auch Chancen kreiert und das scheint er nach wie vor zu sein. So ein Faktor auch, ein Spieler, der halt auch mal einen aussteigen lassen kann, ein Gegner. Und ansonsten, also das Einzige, was ich festhalten konnte nach dem Spiel, ist, dass entweder die Offiziellen des SC Paderborn diesen Podcast nicht hören, was ich mir fast nicht vorstellen kann, oder aber nicht auf uns hören. Weil ich habe mich daran erinnert, wie wir in der Hinrunde über Paderborn gesprochen haben. Und ich habe damals prognostiziert, dass die Paderborner in der Winterpause Mahir Saglik aus Kassel holen werden. Ah. Ich sage nur eins. Mahir Saglik hätte das Ding in der 88. Minute aber sowas von sicher reingemacht. da musste sich der SCP aber in die eigene Nase fassen, warum man diese Transferchance nicht hat liegen lassen.
Ja, die haben einfach noch nicht eine so groß aufgestellte Scouting-Abteilung. Ich schätze, bei dem FC Bayern München wird dieser Fauxpas nicht passieren. Die werden sich selbstverständlich anhören, was wir da so zu sagen haben. Aber bei Paderborn ist das Personal nicht da.
Also ich möchte nochmal sagen, was mich auf jeden Fall in dem Spiel total fertig gemacht hat, ist halt, dass man mal wieder Punkte liegen gelassen hat und deshalb wahrscheinlich direkt absteigt, was mich positiv gestimmt hat, weil man ja vorher immer so gemunkelt hat, Corona-Pause, wo stehen wir jetzt, keiner weiß die Fitness und so. Und man hat mit Beginn Paderborn ein bisschen angefangen, Alarm zu machen, um jetzt die Laufleistungstabelle von hinten aufzurollen. Also das spricht schon dafür, dass die Mannschaft gerade topfit ist. So. Und das ist erstmal für das Spiel, was die eigentlich spielen wollen, schon mal ein gutes Zeichen. Auch wenn ich halt glaube, dass das Restprogramm, aber darüber können wir dann, nachdem wir über Köln geredet haben, kurz sprechen, bevor wir dann auf die Vertragssituation kommen, einfach zu schwer ist und man hat schon zu viele Punkte liegen gelassen.
Ja, ich finde, da sollten wir gleich bei Köln nochmal drüber reden, weil ich habe den Rasenfunk zu Fortuna Köln gehört. Und da wurde diskutiert, ob eine körperliche Schwäche nicht ein Grund dafür gewesen ist, warum die Fortuna dann 2-2 gespielt hat am Ende. Aber das können wir dann gleich nochmal aufdiskutieren, weil da ganz habe ich das nämlich auch beim Rasenfunk nicht gekauft, so viel kann ich schon mal sagen. Es ist halt einfach, wir hatten schon gesagt, die Fortuna knüpft daran an, wo sie aufgehört hat.
Wobei man halt auch sagen kann, da kann er einfach mal so einen Ball reinfallen und dann ist das halt ein dreckiges 1-0.
Ja, aber tut er ja schon seit Monaten
wenn der Ball dann reinfällt, dann spielt man das halt 1-1. Mein Argument wäre jetzt in dem kontrafaktischen, wenn die Fortuna das 1-0 gemacht hätte durch so ein Eier, also nicht mal, es waren ja auch ein paar ganz nette Sachen dabei, wenn Skripski den macht oder wenn Berisha den macht, nach einem schönen Spielzug, dann verliert die Fortuna das trotzdem nicht, weil dann ist nämlich dieses Ding in der 88. drin.
Ja, diese Saison wahrscheinlich nicht. Wir sind ja auf Unentschieden gepolt.
Ja, eben, die Unentschieden.
Ja, allgemein würde ich vielleicht noch zur Aufstellung sagen, dass ich ein bisschen überrascht war, dass das so eine defensive Aufstellung kam. Das war mal wieder, was mich immer so ein bisschen stört, ist, wenn man halt wieder die beiden Linksverteidiger in die erste Elf pressen muss. Aber es hat ja letztendlich dann eigentlich auch komplett funktioniert. Man kann jetzt halt Rösler eigentlich nicht vorwerfen, dass dann da die Mannschaft zu trottelig war, um die Tore zu machen. Man hat sich ja genug Chancen erarbeitet und auch genug hochprozentige Chancen erarbeitet. Von daher ist das vielleicht ein bisschen entkräftet, da mein Gefühl. Ansonsten war ich noch überrascht, dass dass dann doch letztendlich nicht so viele Fehler gemacht wurden und nicht so viele Tore gefallen sind, wie man das vielleicht, also das zumindest einige erwartet haben. Ich weiß, Tim, du hast das nicht erwartet, aber Uwe Rösler und ich ja sehr wohl. Also wir erinnern uns ja noch an das Zitat, dass Uwe Rösler vorher versprochen hat, das Spiel auf jeden Fall nicht 0-0 ausgehen wird. Und da war ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, aber ja, allgemein habe ich da, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, wie wenig dann halt irgendwie doch anscheinend an Wettkampfpraxis irgendwie verloren geht, während so einer Pause hatte. Also hätte ich nicht gedacht, weil der Fußball sieht ja eigentlich mehr oder weniger so aus wie der Fußball vorher halt auch. Also es gibt dann ja irgendwie mal wieder so kleine lustige Freak-Tore. Also habt ihr das Tor von Mainz gegen Köln gesehen?
Nee.
Wo in der 90. Nee. Minute. Also das kann man sich auch wirklich nochmal angucken, kann man wirklich auch empfehlen. Das war also letzte Woche dann, ich habe 90. Minute, Köln führt 2-1 gegen Mainz, was ja auch durchaus ein ganz wichtiges Ergebnis für die Fortuna irgendwie gewesen wäre. Und dann läuft halt einfach ein ich glaube, der defensive Mittelfeldspieler von Mainz mehr oder weniger von der Mittellinie einmal geradeaus bis zum Elfmeterpunkt und wird dabei halt begleitet, aber nicht angegriffen. Weil da, wenn man einfach sieht, dass da einfach die Kölner einfach absolut komplett falsch abgestimmt sind. Also da, das, ich weiß auch nicht, ob das Tor jetzt diese Woche nochmal gefallen wäre. Also da könnte man wirklich sehen, dass die ein wenig eingerostet waren. Also wirklich, wirklich lustiges Tor, aber natürlich irgendwie auch bitter für die Fortuna. Weil vielleicht wird dieser Punkt ja nochmal wichtig, auch wenn da wahrscheinlich viel, viel Wunschdenken dabei ist, dass man nochmal an Mainz drankommt. Ja, noch irgendwas zum Paderborn-Spielen?
Nö. Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen dazu.
Ja, dann können wir dann vielleicht dann jetzt direkt zum Köln-Spiel übergehen. Auch wenn wir das jetzt ja schon mehrfach zumindest gestreift haben, würde ich sagen. Mhm. Also wir haben es anscheinend dann ja auch alle in voller Länge geschaut. Und uns ging es dann ja auch allen so, dass wir da jetzt wesentlich höher emotional wieder investiert waren. War das denn bei euch auch vom ersten Moment an so? Oder ist das erst so im Spiel entstanden?
Gute Frage. Hätte ich mir mal notieren sollen.
Also ich muss sagen, ich war definitiv, aber wahrscheinlich auch einfach aus den schon vorher genannten Gründen, ich war bei weitem nicht so emotional involviert. Also ich glaube, dann dieser Tiefschlag am Ende war dann schon emotional und das 2-0 auch, aber so ansonsten war ich bei weitem nicht so bei der Sache wie sonst. Also vor allem auch am Anfang würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da von Anfang an so voll drin war. Sicherlich mehr als letzten Spieltag, aber so.
Lasst es mich mal so sagen. Ich glaube, das hatte was irgendwann im Verlauf des Spiels. Ist ja jetzt irgendwie auch kein Spiel gewesen, wo man jetzt die ganze Zeit so am Bildschirm geklebt hat, dass man nicht mal mit den Gedanken abschweifen konnte, bin ich wieder auf dieses, wofür man sich gerade qualifizieren kann, gekommen. Und mich hat irgendwann der Gedanke befallen, das Schlimmste wäre in dem Moment, in dem es wieder die Möglichkeit gibt, dass Zuschauer ins Stadion kommen, wenn der FC Köln dann in der Euroleague steht. Und ich glaube, ab dem Moment habe ich, ja klar, nach den bisherigen Ergebnissen des Spieltags habe ich gedacht, boah, wenn die jetzt auch heute noch gewinnen, dann sind die da extrem nah dran. Und das darf nicht sein, in dem Moment, in dem wieder Zuschauer kommen, dass dann irgendein Euroleague-Spiel ansteht. Und ich glaube, in dem Moment habe ich noch mal ein bisschen mehr von diesem Qualifikationsturnier-Modus hochgeschaltet und habe gesagt, nee, ist schon der FC Köln, den wir heute besiegen wollen. Ja.
Aber mir war es eher so, also daran habe ich gar nicht gedacht und ich würde jetzt auch nicht glauben, dass tatsächlich die Euroleague nächstes Jahr groß mit Zuschauern, naja, man weiß es nicht. Aber tatsächlich war es schon so, dass man sich dachte, die Bremer haben gewonnen, Mainz ist noch am gleichen Tag 5-0 abgefiedelt worden. Schon, dass es darum geht, dass die Fortuna drin bleibt in der ersten Liga. Eben nicht so emotional wie das sonst gewesen wäre. Wir hatten das letzte Woche ja schon besprochen, aber das war schon ein Punkt, dass ich jetzt, das will man schon gewinnen, das Spiel. Und dann tatsächlich so die allgemeinen Automatismen, die dann vorher, also im unnormalen Rahmen, dass man sich anguckt, wie stellen die auf, dann fällt relativ schnell auf, dass man eben dass Rösler was anders macht, ganz offensichtlich, dass er einen anderen Fußball spielen lassen will gegen Köln. Und das waren so die Gedanken, die man dann so verfolgt hat. Also warum spielen die jetzt so, warum hat er umgestellt auf Viererkette statt Dreier-, Fünferkette? Ich hatte ein bisschen Angst vor Córdoba, wie will er den eigentlich im Zaum halten, hat anscheinend Jürgensen da eine Sonderaufgabe gegen Córdoba gestellt. Es war dann so ein bisschen, ich habe mir Notizen gemacht, was ich gegen Paderborn oder in der Konferenz nicht gemacht habe, schon so ein bisschen in die Richtung Normalität und dass man das Spiel verstehen will, was da eigentlich passiert.
Und was hast du so vom Spiel verstanden?
Also ich glaube, dass Rösler verstanden hat, dass der FC mit dem Ball nicht viel anfangen kann.
Ja.
Und da hat er auch vollkommen recht mit.
Ja.
Dann hat man den Kölner den Ball gegeben und die Vorstellung, man erobert ihn dann relativ schnell im Mittelfeld und schaltet dann sofort um. Das hat nur so bedingt geklappt.
Aber dann doch hin und wieder halt. Ne?
Hin und wieder, ja. Und ich würde sagen, so ab der 25 Minuten oder so war es schon so, dass Fortuna die Mannschaft war, von der man dachte, okay, auf einem niedrigen Niveau, auf dem sich dieses Spiel dann da abgespielt hat, ist das die Mannschaft, die schon eher das durchkriegt, was sie sich vorgestellt hat. Nur kommen halt Pässe nicht an. Also wenn man schnell umgeschaltet wollte, sind die sofort dann nach dem zweiten Station eigentlich sofort beim Gegner gelandet. Passquote war eine unter aller Sau, deswegen auch. Und die Zweikampfquote auch.
Aber halt anlaufen und Räume zumachen hat ja ziemlich gut geklappt eigentlich.
Ja, man ist auch das zweite Mal hintereinander wieder die Hund auf 10 Kilometer mehr als vor der Corona-Pause gekommen im Schnitt.
Sinn.
Das ist ja natürlich irgendwie auch so das Einzige, was du wahrscheinlich zu Hause dann die ganze Zeit gut trainieren kannst.
Ne? Ich habe ja gehört, bei Union Berlin waren die ja so, hat der Fitnesstrainer ja erstmal gesagt, nee, das hat aber nicht so gut geklappt im Home-Training. Und ich glaub, das ist der Unterschied. Also
die rote Laterne von wegen, da kam doch immer Friedhelm Funkel, der gesagt hat, wir sind nur so schwach im Laufen, weil da ja auch die Torjubel reingemacht werden und wir schießen halt weniger Tore. Aber die rote Laterne ist jetzt an Köln abgegeben, was die Laufleistung angeht.
Ja, aber die Laufleistung hat ja auch, glaube ich, tatsächlich, ich glaube nicht, dass die Fortuna einen überragenden Fitnessstand hat, sondern es liegt einfach daran, dass die höher angelaufen sind und dann versucht haben, die Kölner schon in der gegnerischen Hälfte zuzustellen und die da in Bedrängnis zu bringen, was ja hin und wieder mal geklappt hat, wenn sich der Tommy nicht fallen lässt. Das war genau das. Er erobert den Ball vorher, kann halt reinstoßen und dann kriegt er den Schubs dann mit. Und auch diese erste Chance von Karaman, die er dann halt, das war so ein bisschen eigentlich diese erste Halbzeit in a nutshell, weil der Ausgangspunkt von der Chance ist eigentlich eine Situation, in der Stöger den Ball hat, den dann sehr schlecht nach links verlagern passen will. Dann erobert Köln den Ball, aber halt in einer Situation direkt vorm eigenen 16er. Fortuna stellt zu, Fehlpass. Ich glaube, wer ist das? Botzek?
Ich bin mir unsicher.
Er erobert den Ball. Morales ist es, glaube ich.
Ja.
Morales, ja. Der Botzek ist es, glaube ich, vor dem 1-0. Morales ist das, der dann halt auf Stöger leitet, der dann Karaman einbringt. Und das ist halt irgendwie nicht so sonderlich vom Passspiel her nicht sonderlich gut, aber halt dafür gesorgt, dass der FC halt in der eigenen Hälfte mit in Bedrängnis kommt. Aber ganz ehrlich, diese erste Halbzeit, das war schon eher unteres fußballerisches Niveau insgesamt.
Unteres, ja, aber also du hast es, glaube ich, gestern, als wir gechattet haben, ein bisschen zu negativ gemacht. Also es war jetzt kein Drittliganiveau, das war es nicht. Es war schon, die haben sich neutralisiert, weil sie gut aufeinander eingestellt waren, das muss man schon auch so sagen.
Ja, aber der FC, ich fand den FC halt so deutlich schlechter in der ersten Halbzeit, weil sie halt einfach, haben halt die Passwege zugestellt und so, aber sie konnten einfach gar nichts mit dem Ball anfangen. Und die Fortuna konnte auch nicht viel mit dem Ball anfangen, aber sie wollte nicht viel mit dem Ball anfangen. Gut, vielleicht ist das Problem, dass der FC das auch nicht wollte, aber dann musste.
Richtig. Die Frage ist ja, so genau habe ich mir die FC-Spiele jetzt in dieser Saison nicht angeguckt, aber ich meine, die haben spielen halt selten gegen Mannschaften, die noch weniger gerne den Ball kontrollieren wollen.
Ja, wobei das ja eigentlich, Entschuldigung, ich dominiere das jetzt hier, aber das ist ja das Interessante, weil Rösler ja eine bewusste Entscheidung getroffen hat, eben das, weil das die Fortuna konnte ja mit Rösler durchaus mehr Ballbesitz spielen.
Ja, klar.
Das war eine bewusste Entscheidung, das eben nicht zu machen, sondern hier, Köln, ihr habt den Ball und jetzt sterbt dran.
Ja, also. Genau, aus dem Grund halt, weil es Köln nicht kann.
Genau.
Und das war ja schon erstmal gut.
Kölner Stadtanzeiger, ich glaube, es war der Kölner Stadtanzeiger, hat getitelt, der FC lässt Fortuna Düsseldorf wie eine Spitzenmannschaft aussehen. Oder zeitweise. Also so richtig glücklich ist man anscheinend hier in Köln nicht mit dem Ergebnis. Oder zumindest mit dem Spiel nicht.
Vielleicht ist die Analyse mit der Spitzenmannschaft auch einfach nicht richtig.
Ich glaube auch, das ist vielleicht ein bisschen Tuchgriff. Wobei ich das schon auch, also das ist dann ja auch gestern da in unserem Chat nochmal passiert, ich da schon wirklich auch eingreifen würde und nicht sagen würde, dass das Niveau der Partie halt richtig schlecht war, weil Fortuna halt einfach genau das umgesetzt hat, was sie halt wollten. Und das ist echt ja noch nicht so super häufig diese Saison irgendwie so der Fall gewesen, dass man das ja auch eigentlich mehr oder weniger fast 90 Minuten so durchgezogen hat. Also es hat ja einfach komplett alles geklappt, was man gemacht hat. Und
naja, Alter, würde ich sagen... Ja, ich verstehe deinen Punkt. Du hast auch, also ich würde auch sagen.
Es ist halt auch Abstiegskampf einfach. Ne? Also, das muss man ja auch wirklich mal ganz klar so sagen. Also, irgendwie.
Also, ich will auch gar nicht. Ja. Also, ich will nicht sagen, dass Rösler's Plan nicht durchgegangen ist. Ne? Also, Rösler's Plan hat halt bis zu einem gewissen Punkt funktioniert. Und das ist ja auch gut. Aber das Umschaltspiel der Fortuna und das Passspiel in die. Also, du hast ja gesehen, die wollten halt schnell umschalten.
Und das klappt halt nicht.
Das war schon. Also ich meine, das ist halt.
Ja, aber da kann man halt auch wieder sagen, das zentrale Mittelfeld gestern waren halt Morales und Boczek, die einfach nicht, die wahrscheinlich das spielschwächste zentrale Mittelfeld der Liga sind, so ungefähr. Und dazu halt ein Kevin Stöger, der gestern echt kein gutes Spiel gemacht hat.
Ja.
Also für seine Verhältnisse war das echt kein gutes Spiel. Da waren echt ein paar Fehlpässe dabei, so die man normalerweise nicht so von ihm sieht. Und ja, gegen den Ball war das auch so wie bei allen irgendwie ziemlich ordentlich, aber ja, der hatte auf jeden Fall jetzt, glaube ich, im Vergleich zu seinen sonstigen Partien und auch zu den anderen Spielern halt in der Mannschaft keinen guten Tag.
Bin ich nicht so sicher,
Muss Lou da beipflichten, Stöger hatte so einen mittelmäßigen Tag. Der hatte ja auch starke Tage. Ich glaube so, dass jetzt in Anführungszeichen ganz große Vereine an ihm dran sind. Da bin ich mir noch auch gar nicht so sicher, ob der so seine große Karriere machen wird. Dass er nicht bei Fortuna bleibt, darüber reden wir vielleicht später. Aber wichtig wäre mir nochmal zu betonen, Fortuna hat halt einfach nicht den qualitativsten Sahnekader der Bundesliga so. Und dass sie dauernd umschalten, wie das geklappt hat im letzten Jahr, noch mit so einem Luke Bacchio in der Mannschaft. Das funktioniert halt dieses Jahr nicht. Und das hat unter Funkel nicht funktioniert. Das hat jetzt dadurch, dass sie halt in anderen Bereichen des Spielfelds mittlerweile halt Ballgewinne haben, kann es vielleicht mal eher funktionieren. Man muss aber schon sagen, dass auch ich gestern an den Herbst mich manchmal erinnert fühlte. Da kamen so uninspirierte Halbfeldflanken wieder hoch. Und ich habe auch schon gedacht, das waren teilweise so Spiele, wie wir sie in der Hinrunde schon hatten, wo man gesagt hat, irgendwie läuft das ja schon, möglichst lange 0-0 gehalten und kaum Chancen. Und dann irgendwann fällt das 1-0. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das 1-0, was dann für Fortuna fällt, das ist ja auch da, wenn der Verteidiger von Köln den nicht abfälscht, dann hat der Horn den.
Ja, aber das stimmt. Aber ich würde es tatsächlich nochmal, also ich glaube, also was das Problem der Fortuna, da hast du vollkommen recht, Tim, ist, wenn man den Ballgewinn in der eigenen Hälfte hat. Weil dann ist der Weg Richtung zum gegnerischen Tor einfach zu lang und diese Mannschaft kann auch mit Stöger, also da braucht Stöger schon einen sehr guten Tag, wo Pässe ankommen und den hatte er nicht. Und dann hast du halt natürlich auch das Problem, wer ist derjenige, der den Ball erobert? Das ist Boczek, der erobert vielleicht den Ball, aber den Pass zu den Achtern, Stöger und Morales in diesem Fall, ob der den so gut anbringt, ist die Frage und
da hätte ich gerne vielleicht anbringt.
Ja, genau, schnell genug anbringt. Ja. Und du hast halt gesehen, die Chancen, die Fortuna hatte, waren halt, wenn man den Ball in der gegnerischen Hälfte in der gegnerischen Hälfte erobert, und das kriegt man dann besser hin. Und dann ist auch die dann ist das dann aber keine Klasse. Ja, das ist dann halt hochstehend, das macht auch Sinn, aber.
Aber das ist momentan der Plan, ja.
Ja, und aber eigentlich muss man doch auch sagen, dass der Plan einigermaßen funktioniert. Und
ja, absolut. Schon
seitdem Rösler das Heft übernommen hat. So. Und dann ist es halt so zum Verzweifeln, weil es fehlt ja eigentlich in fast all diesen unentschiedenen Partien, fehlt ja wirklich wenig, hat man so das Gefühl.
Ja.
Und also ja, was kann man denn da noch groß machen?
Also erstmal.
Ich meine, das ist halt Fortuna mit seinen Möglichkeiten. Und ja,
erstmal müssen wir ja auch sagen, dass das Spiel nicht am Ende verloren geht. Ich glaube, da ist halt schon ein Schlüsselmoment, dass Kastenmeier dann halt erstmal den Elfmeter hält.
Ja.
So. Da dachte ich auch irgendwie so, das kann jetzt so, um mal wieder Röslers Lieblingswort zu nutzen, so ein Momentum sein.
Ja, aber man muss halt sagen, also vor diesem Elfer, die Kölner haben halt in der Halbzeit schon gecheckt, was Fortuna da macht, und haben dann halt, waren aktiver, also waren auch nicht viel besser, aber waren schon besser als in der ersten Halbzeit, wo sie ja wirklich gar nicht gut waren, meines Erachtens nach. Und dann kriegen sie diesen Elfer immer über außen, viel über außen gegen beim FC. Und diesem Elfmeter geht ja auch so eine Flanke von rechts, die nicht gut abgewehrt wird, wo Hoffmann den Ball auch durchgehen lässt, und dann haut Botzek, der beim 1-0 die wichtige Balleroberung hat, da halt von hinten den Uth um, der dann halt verschießt.
Aber es war dann schon, ich fand halt auch, und na gut, am Ende gab es dann nochmal mehr Spieler auf dem Feld, aber es war schon trotzdem auch vielleicht dann ein Unterschied zwischen dieser Dreierkette, die sonst gespielt wird, und der Viererkette, dass auf den Flügeln mehr Platz war für Köln jetzt, oder? Also in der ersten Hälfte haben sie es überhaupt nicht ausgenutzt, aber dann später ging ja schon mehr. Oder meint ihr nicht, dass das damit zu tun hat? Dass dann ja, im Prinzip die Außenverteidiger nicht so weit raus konnten.
Ja, die linke Seite, die ja irgendwie schon einfach die ganze Saison ein Problem ist.
Hm.
Absolut. Die hat man ja wirklich dann ja auch in der zweiten Hälfte irgendwie nicht mehr zubekommen.
Ja, da ging viel in dieser Seite, ja.
Jetzt haben wir aufs 1-0 gar nicht eingegangen, wollen wir schon mal das 2-0 ein bisschen mehr würdigen?
Ja, das 2-0 ist halt schon, wie der Tommy da abschließt. Also erstmal ist er natürlich viel zu frei auf der Seite, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, den wollte er genau so, und den Das kriegt nicht jeder im Kader von Fortuna Düsseldorf momentan hin. Da brechen sich andere die Beine. Bei Tommy bin ich nämlich immer hin und her gerissen. Es gibt immer so Situationen, wo ich denke, ich verzweifle an dem Jungen, und dann kommt halt sowas. Und der hat jetzt in den letzten 6 Spielen, glaube ich, 4-mal getroffen. Ja, müssen wir später bei den Vertragsbetrachtungen nochmal gucken. Ich möchte den unbedingt nächste Saison weiterhin bei Fortuna sehen.
Jetzt gerade ja absolut nicht wegzudenken, irgendwie, ne?
Ja,
in der ersten Halbzeit war ja noch so ein bisschen der Tommy aus der Hinrunde. Mhm. Dieser Freistoß, wo er dachte, 45 Meter vom Tor. So, Variante, spiel mir den Ball mal zu und die schieß in den Winkel. Ach, knapp nicht geklappt. Aber beim 2-0 ist ja auch noch vorher eine schöne Balleröberung von Stöger. Und da ist natürlich der Vorteil, dass man schon 1-0 führt und die Kölner einfach höher stehen müssen.
Ja.
Ja.
Da sind dann weniger Verteidiger da. Stöger auf Karaman. Karaman legt ihn zurück auf Stöger, der dann Skripski mitnimmt und der dann Tommy bedient. Und dann so schön Tommy ins lange Eck. Das kann er schon.
Aber dieser Pass geht fast noch schief, habe ich so das Gefühl, von Skripski.
Ja, das ist knapp am Spiegel.
Das ist eine knappe Nummer.
Ja, ich habe mich auch für eine Millisekunde richtig geärgert. Ja. Als ob man das halt einfach weggeschmissen hätte. Aber das macht Tommy dann halt schon wirklich richtig gut.
Genau, aber weil dieser Pass fast schief geht, den macht nicht jeder dann rein.
Ja, genau.
Ja. Also der hat das Tommy den Skripski gerettet.
Ja, aber wirklich. Was habt ihr denn mit, was denkt ihr denn über Skripski? Das ist ja jetzt auch irgendwie, ich glaube, das ist schon das erste Mal, dass man den so über richtig längeren Zeitpunkt sich mal angucken konnte.
Tja.
Ja.
Also ich fand ihn solide. Und die zwei Vorlagen, ja, ich finde ihn solide, die zwei Vorlagen lassen vielleicht auch den einen oder anderen Fehler. Aber es war halt auch häufig, der kriegt dann halt diese Longline-Pässe, dann, wo er geschickt wird und dann soll er sich die halt erlaufen und dann mal, also das ist dann so ein undankbarer Pass, der Mittelfeldspieler oder der rechte Verteidiger dann, der denkt sich, oh, jetzt, was mache ich mit dem Ball, ich schicke den jetzt mal lang. Da kannst du auch in der Regel nicht viel mit machen, aber ich finde schon, man sieht eben in so Momenten immer, warum die Fortuna ihn geholt hat. Und was sie sich von ihm erhoffen, er kann es halt nicht immer abrufen. So.
Genau, aber der explodiert dann am Mittwoch.
Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut.
Ja, dann steht es 2-0 und Rösler fängt das Wechseln an.
Oh ja, das war ein sehr merkwürdiger Wechsel.
Ja, in der 62. wechselt er Jean Zimmer für Skripski, in der 73. Rufen Hennings für Karaman und gleichzeitig Sobotka für Botzek.
Die dritte Welle wechselt, die ist sehr interessant.
Genau, und zu dem Zeitpunkt ist Modest schon gekommen für Katterbach und Drexler für Jakobs. Beide werden noch im weiteren Verlauf wichtig werden für den FC. Und dann kommt die dritte Welle in der 80. Minute. Ich bilde mir ein, dass ich zu diesem Zeitpunkt sehr entspannt war und mir da Gedanken drüber gemacht habe, dass die Auswärtsfans nicht im Block sind und wie scheiße alles ist wieder in Corona-Fußballzeiten. Und es kommt Oliver Fink für Erik Tommy und Kasim Adams für Stöger. Es gibt dann anscheinend auch eine Umstellung. Ich habe es nicht genau verfolgt, aber in dieser Zeit muss die Umstellung erfolgt sein auf Fünferkette.
Darf ich einmal nachfragen, als dann dieser Doppelwechsel kam, warst du da immer noch dann entspannt?
Nee, diesen Doppelwechsel habe ich nämlich gedacht, scheiße, jetzt will er den Bus parken.
Ja, genau, habe ich nämlich auch gedacht. Genau. Ich habe schon irgendwie so die leise Ahnung, das wird nochmal eng.
Ja, also ich kann mich da irgendwie auch erinnern, dass wir halt irgendwie zweimal so ein bisschen gezuckt haben irgendwie. Das erste Mal war schon bei diesem Jean-Zimmer-Wechsel, ja. Weil...
ich glaube, wir hatten uns sogar schon darüber unterhalten, dass wir...
Bisschen Angst haben, dass der noch eingewechselt wird.
Dann wurde der
sehr früh auch eingewechselt und dann irgendwie auch in einer Rolle, die ich dann irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Also da ist man, ja, aber okay, man möchte dann ja auch irgendwie jetzt da gar nicht immer so direkt irgendwie drüber urteilen, weil man ja natürlich auch ein bisschen gucken muss, dass man jetzt in den englischen Wochen und bei den vielen Spielen, die jetzt anstehen, halt irgendwie auch so ein bisschen auf die Belastungssteuerung irgendwie achtet. Und weil wenn man Zimmer bei einem 2-0 irgendwie nicht als schnellen Konterspieler einwechseln kann, wann dann? Aber man muss ja schon sagen, dass der wirklich auch diese Saison wirklich kaum mal ein gutes Spiel gehabt hat. Also wirklich eigentlich fast durchgängig unglücklich agiert hat. Und ich glaube dann ja, dass das zweite Mal dann halt bei diesem Doppelwechsel in der 80. Minute, wo er wirklich halt irgendwie klar war, okay, man möchte jetzt wirklich einfach nur noch irgendwie 6 Holzfäller irgendwie auf die Linie stellen und hoffen, dass die einfach eine Flanke nach der anderen rausköpfen. Und ja, also da war ich schon, dass wir da irgendwie dann kurz angespannt waren, aber eigentlich war ich generell nach dem 2-0 ziemlich entspannt, die ganze Zeit durch. Also und hab dann auch, war mir und hab auch irgendwie, zumindest bis zu diesem Doppelwechsel, eigentlich auch die ganze Zeit gedacht, boah, die Fortuna gewinnt das auf jeden Fall. Und hab dann das dann auch irgendwann, das war glaube ich dann in der 86. Minute, das dann halt irgendwie auch mal laut ausgesprochen, wenn man ja irgendwann, so, wenn man so über 30 ist, denkt man dann ja schon, man kann solche Sachen, die man dann fühlt, dann ja auch irgendwann dann wieder aussprechen. Und wo man vielleicht irgendwie noch in jüngeren Jahren denkt, okay, das darf man nicht machen, das verjinxt ist natürlich, man kennt die Fortuna, die schenkt sowas immer noch mal her, aber irgendwann denkt man ja auch, okay, man wird älter, man wird gesetzter kann dann da auch ruhig mal irgendwie solche Sachen auch irgendwie mal aussprechen, was natürlich ein kolossaler Fehler war und ich hätte es besser wissen müssen.
Aber
man dachte halt irgendwie, also ich dachte, glaube ich, ja dann auch in der 86. Minute, es wäre viel zu lächerlich, wenn das noch hergeschenkt wird und deswegen habe ich es dann ausgesprochen. Und,
ja, auch alleine bei Köln ist ja trotzdem auch nicht, also die haben ja jetzt nicht eine Wahnsinnsoffensive abgerissen. Ich meine, die hatten vor diesem verschossenen Elfmeter mal irgendwie eine größere Chance so. Ja, die haben es ja auch wirklich dann irgendwie nicht erzwungen. Und das war alles so kontrolliert.
Die haben halt einfach in diese 6 Holzfäller, die man dann halt im 5-Meter-Raum halt stehen hatte, haben die halt irgendwelche Halbfeldflanken reingeschlagen.
Ja, aber also
die man dann halt nicht vernünftig.
Ja, die Situation, die dann zum Tor führt, da ist es halt so, dass Sobotka den Ball dann nicht richtig wegbekommt. Und das ist halt, tödlich in der Situation. Aber wenn man da in dem Moment mal nachzählt, da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegen 2. 7 gegen 2 im Strafraum. Und trotzdem kommt am Ende der verdammte, ich glaube Modest ist es dann, zum Kopfball. Und das auch irgendwie relativ locker. Das ist schon krass. 7 gegen 2.
Aber das Problem ist halt einfach, dass dieser 80. Minute Wechsel ein Systemwechsel war. Und danach, also es war schon so, dass Modest und Córdoba also schon in der Phase, glaube ich, davor auch schon, die haben schon Kopfballduelle im 16er gewonnen. Und Modest hat ja diese Seitfallzieher-Momente gehabt, die nicht gefährlich waren, aber wo er an den Ball gekommen ist.
Ja.
Und wo ich schon vermutet habe, dass da Rösler auch nervös geworden ist, weil er denkt, die beiden können schon Kopfball spielen, da müssen wir die Mitte voll machen. Aber das hat halt null funktioniert und du hast halt dann die Mitte voll, aber du kriegst halt, du hast ja kein, das Problem ist, du hast die nicht mehr vom 16er wegbekommen. Das heißt, du hast die Mitte voller Verteidiger, die da aber rumstehen. Und die Kölner bewegen sich in diesem 16er und können eben mit einer gewissen mehr Dynamik auch auf Richtung Ball gehen. Und was die auch nicht mehr geschafft haben, obwohl eben die Kölner doch an den Ball kommen, ist die Flanken verhindern. Ja. Die Flanken kamen halt rein.
Ja.
Und da muss man auch fragen, also dieser Umschlag auf Fünferkette, und dann argumentiert auch, ich habe mir diese Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel jetzt heute nochmal angeguckt und da musste Rösler schon sich rechtfertigen. Und der argumentiert unter anderem, ja, hat Oliver Fink reingebracht, weil er halt ein starker Kopfballspieler ist. Aber der spielt natürlich für, statt Tommy, also quasi diesen linken Wingback. Und man kann sagen, ja, es ist nicht schlecht, wenn so ein Spieler auch Kopfball kann, weil nämlich Zimmermann bei dem 1-0 das Kopfballduell verliert. Der wäre das Äquivalent auf der anderen Seite. Aber diese ganze rechte Kölner Seite war ja schon das ganze Spiel über die Flankenseite mehr oder weniger. Das hat ja Lou eben schon gesagt.
Ja.
Und es ist bei beiden Flanken, die zum Gegentor führen. Es ist quasi die gleiche Personalkombo, die linke Seite halt bedient. Das ist Oliver Fink, dessen Position ist es einfach nicht. Ja, der kann halt natürlich noch so gut Kopfball spielen, der ist aber nicht schnell und kann nicht schnell auf diesen Gegner zulaufen und der steht dann auch viel zu weit innen. Und halt Gieselmann. Und die beide bei dem 1-0 ist halt blöd, weil das halt so eine dumme...
Du meinst bei dem 2-1
wirklich. Ja, beim 2-1, ja. Das ist schon fast 1-0. Bei dem 2-1, genau. Bei dem ersten Tor von Köln ist es ein bisschen ärgerlich, der kommt dann zu spät, das ist, glaube ich, kein großer Fehler, aber irgendwie, eben weil diese Mitte auch so voll ist, ja, ist auch keiner mehr draußen, der einen solchen geklärten Ball auch mal retten kann, sondern klar kriegt Köln diesen Ball. Und dann kommt er da an den langen Pfosten und Modest macht den rein. Und beim zweiten Tor ist halt einfach so viel Platz auf dieser rechten Seite.
Ja,
das kann halt nicht sein.
Da wird dann auch Fink, glaube ich, ziemlich einfach ausgespielt quasi.
Ja, der muss das halt da noch rausrennen, weil da gar keiner ist.
Ja.
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 Ja, und hast den 16er voll, ja, mit 27 Fortuna-Spielern, aber Córdoba kommt halt mit Wucht da angesprungen, während die ihm da halt zugucken. Also es ist, glaube ich, einfach auch ein Nachteil für die Verteidiger, wenn sie statisch stehen und halt immer im 16er stehen und der Angreifer halt mit Wucht kommen kann. Und ob Kasten mal diesen Ball nicht sogar halten kann, stelle ich jetzt mal hier in den Raum.
Ja, also kann man
nicht. Ein guter Torwart, ein Erstligatorwart hat den. Doch, bin ich auf jeden Fall der Meinung. Also ich sehe Kastmeier irgendwie auch weiter relativ kritisch. Also gestern das mit dem Elfmeter macht er gut, aber das ist ein Ball, den musst du halten. Und gerade in der Situation musst du den halten.
Das ist jetzt wirklich
nicht das erste Mal, dass er halt irgendwie einen 50-50 Ball halt durchrutschen lässt.
Ja, aber vielleicht muss man einfach sehen, der ist halt ein Viertligatorwart gewesen bis vor kürzestem.
Ja, der ist halt nicht angeplant gewesen, natürlich. Ja, das ist halt auch absolut
dramatisch. Das war halt auch nicht der Plan.
Genau, absolut.
Dann ist es halt das, was gerade geht.
So.
Ja, alles in allem im Prinzip so lange getrennt gewesen von der Fortuna bis letzte Woche und sofort wiedererkannt. Das
ist aber sowas von, ja.
Was ich aber halt, was ich nicht wiedererkannt habe, ist ein bisschen Rösler, weil was der jetzt in der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel jetzt heute gesagt hat, also das fand ich schon normal, ich mag den ja und es macht eigentlich auch viel Sinn, was er immer so sagt, auch wenn er so ein bisschen vor sich hin redet, nicht immer alles Hand und Fuß hat, aber, das widerspreche ich mir selber, aber er hat halt mehr oder weniger gesagt, ja, wir hätten unsere Taktik halt durchziehen müssen, das hat halt die Mannschaft nicht hinbekommen, wo ich mir denke, ja, aber du selber hast umgestellt.
Genau.
Und hast dann Spieler auf Positionen gestellt, wie halt Fink auf den Linken, die das halt nicht spielen eigentlich. Und er hat das schon, also er hat schon sehr die Mannschaft in die Pflicht genommen und sich selber ein bisschen rausgenommen.
Ja, vielleicht ist das schon Verzweiflung.
Und das fand ich halt, das finde ich halt nicht korrekt. Also man kann halt sagen, die Mannschaft hat vielleicht dann auch einfach zu sehr vom Kopf her ist zu wenig auf die Flankengeber draufgegangen, hat sich dann zu sehr da eingeigelt, aber Rösler da rauszunehmen aus der Rechnung, fällt mir irgendwie nicht ein.
Ja, aber ich glaube, da muss man vielleicht irgendwie auch mal so ein bisschen sehen, wie sich wahrscheinlich Uwe Rösler jetzt gerade fühlt. Also das ist jetzt, glaube ich, das wievielte Spiel, wo er halt eigentlich den richtigen Plan findet, die Mannschaft anscheinend richtig einstellt und man dann halt am Ende halt irgendwie noch auf trotteligste Art und Weise entweder die Führung verspielt oder es irgendwie nicht schafft, das Tor zu machen. Aber auf jeden Fall einfach sich unglaublich dämlich anstellt. Und auch wenn er da jetzt bestimmt auch irgendwo seine Aktien mit drin hat in der Sache gestern, hat er das, glaube ich, bei ganz vielen Spielen halt irgendwie einfach eher vorher nicht so. Und ich glaube, er ist da auch einfach, glaube ich, mittlerweile ein bisschen hilflos, weil er einfach nicht mehr weiß, was er noch machen soll. So und
Also insgesamt gesehen über die Saison, das waren nicht nur Rösler-Spiele, hat Fortuna nach Führung jetzt 22 Punkte verzockt.
Liga-Bestwert.
Ja. Aber ich finde, was du eben gesagt hast, Louis, das macht für mich schon Sinn, dass das ist ein Punkt, glaube ich, der da vielleicht mit reinspielen kann. Es wäre nachvollziehbar, wenn er da ein bisschen frustriert
wäre. Ja, das Gefühl hatten wir ja wahrscheinlich auch gestern alle irgendwie so ein bisschen. Also ich hatte dann irgendwie auch, ich dachte dann auch irgendwann, Das denke ich eigentlich auch immer noch, wie soll diese Mannschaft noch ein Spiel gewinnen? Ich glaube, wir rechnen jetzt fast alle damit, wir kommen da bestimmt gleich noch dazu, wie es gegen Schalke laufen wird. Ich glaube, wir rechnen noch fast alle damit, dass so unglaublich schlecht wie Schalke drauf ist, ist das wahrscheinlich das einzige mögliche Spiel, was man vielleicht diese Saison irgendwie noch gewinnen kann. Und wahrscheinlich wird die Fortuna da super überlegen sein und es halt irgendwie
trotzdem irgendwie
schaffen, dieses Spiel nicht zu gewinnen.
Also unabhängig davon wollen wir jetzt zum Schalke-Spiel gehen? Nee, wir gucken erstmal, Schalke machen wir am Schluss, oder?
Ja, ich würde auch sagen, das war...
Denn Jan hat eben die prima Überleitung eigentlich geliefert, dass er Uwe Rösler nämlich nicht mehr wiedererkannt hat nach der Pause. Wen wir definitiv nicht mehr wiedererkennen werden, ist das... ja, mehr oder weniger größere Gesicht, die größere Gruppe der Mannschaft in der nächsten Saison, denn da steht einiges an. Bevor wir jetzt darauf eingehen, im Detail, wer da alles möglicherweise nächstes Jahr nicht mehr in Fortuna-Dress aufläuft, wie steht es eigentlich für eine mögliche Relegation im Juli und dann bereits ausgelaufenen Verträgen? Weiß da jemand mehr von euch?
Da weiß, glaube ich, so richtig, glaube ich, noch niemand irgendwas. Also ich glaube, im Normalfall laufen die Verträge dann aus. Man würde dann die Relegation wahrscheinlich mit den Spielern spielen, die man hat. Also das wäre jetzt, glaube ich, im Augenblick die rechtliche Situation. Mhm. Wie das dann letztendlich genau umgesetzt wird, wenn wirklich eine Relegation erst im Juli gespielt werden sollte, das muss man dann sehen. Also ich glaube, da beten wahrscheinlich auch noch alle DFB und DFL-Verantwortlichen, dass das nicht zu dieser Situation kommen wird.
Na wieso? Die Relegation wird definitiv in den Juli gehen.
Ist das so?
Ja, klar. Weil der letzte Bundesligaspieltag endet am 27. Juni. Die werden nicht am 29. und am 30. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, also zumindest das Rückspiel ist im Juli.
Moment.
Ja, nee, es ist ganz sicher.
Ach krass, das war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst.
Und deshalb ist halt die Frage, ist schon relevant, Wenn der Relegationsplatz in der ersten und zweiten Liga nicht vor dem letzten Spieltag zementiert ist und man diese Spiele noch in den Juli verlegen kann und die Relegation vorzieht, was dann da los ist. Ja.
Wo kann man denn sowas nachgucken eigentlich? Ich bin gerade...
Ich habe ein Interview mit einem Rechtler dazu mal gelesen, der meinte, wahrscheinlich werden die Vereine probieren, Vereinbarungen mit jedem einzelnen Spieler zu treffen für dieses einzelne Spiel. Das wäre aber sehr fragwürdig rechtlich. Wow. Und ja, das heißt, unabhängig davon ist es auch, wenn wir gleich über den Kader der nächsten Saison sprechen, für den Fall, dass man sich noch auf den 16. Platz rettet, ich glaube, so ist die allgemeine Stimmung hier, sprechen wir vielleicht auch über den Kader des Relegationsrückspiels.
Ja, also ich glaube, da kommen dann irgendwie verschiedene Dinge. Also ich meine, ich kann mir schon, also wir werden jetzt dann gleich zu kommen, dass es halt insgesamt 17 auslaufende Verträge bei der Fortuna sind. zu Ende Juni, da sind halt schon einige Leute dabei, wo ich glaube, dass die halt eh nicht in einem Relegationsspiel im Kader stehen würden, dass man da nicht mit denen plant. Mhm. Und noch andere, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man auch vielleicht bis zu dem Zeitpunkt eh noch eine Vertragsverlängerung anstreben wird. Also es wird vielleicht letztendlich dann halt, es wird nicht diese kompletten 17 Leute betreffen, aber es wird doch schon den einen oder anderen irgendwie betreffen. Und ja, gerade, dass man natürlich irgendwie in solchen Spielen jeden Spieler irgendwie gebrauchen kann, ist sowieso klar.
Also
das generell ist ja irgendwie, ja.
Also ich glaube ja, dass die Fortuna hat sich ja bei der Entscheidung, ob man in den Juli reingeht, enthalten.
Ja, aber weil sie dagegen waren.
Weil nämlich der DFL, glaube ich, gesagt, hat ja gesagt, wir werden da eine gute Lösung finden. Und dann hat die Fortuna gesagt, ja, also solange wir hier keinen, also weil es halt so im Ungefähren blieb, hat man nicht dagegen gestimmt. Aber man wollte eigentlich auch nicht dafür stimmen. Und ich meine, was passieren kann, ist, dass Erik Tommy Anfang Juli im Dress vom VfB Stuttgart
die Fortuna in die Tabelle schießt. Nein. Also im Hinspiel macht Tommy die 2 Buden für Fortuna und im Rückspiel die 3 dann für den VfB.
Für Stuttgart.
Ja, da kann man ja nur hoffen, dass vielleicht Tommy jetzt einfach noch von jetzt an jedes Spiel nochmal ein Tor schießt. Dann kann man nämlich vielleicht mit besserem Gewissen diese 3 Millionen Kaufoptionen ziehen, die Fortuna hat. Aber ja, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, können wir vielleicht dann doch jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht mal so vorsichtig von hinten nach vorne mal so durch den Kader eben nochmal durchgehen und das mal so ein bisschen anschauen, so nach den Positionen. Also ich glaube, sowieso ist ja irgendwie klar, dass wir uns da auf ziemlich dünnem Eis irgendwie im extrem spekulativen Bereich dadurch bewegen, dass ja alleine schon irgendwie nicht klar ist, in welcher Liga wird die Fortuna nächste Saison spielen. Deswegen müssen wir jetzt ja, glaube ich, gar nicht so stark darüber reden, wie wird der Kader insgesamt aussehen, weil das ja, glaube ich, sich sowieso, je nachdem, in welcher Liga man am Ende spielen wird, sich halt extrem eventuell verändern wird, also noch mehr verändern wird als ohnehin schon. Plus kommt ja eben durch diese ganze Corona-Sache dazu, dass ja gar nicht klar ist, wie viele Ligen überhaupt irgendwie insgesamt weiterspielen, sowohl national als auch international, ob die halt alle zu Ende spielen, ob es, in welcher Art und Weise wird es einen internationalen Transfermarkt geben, in welcher Art und Weise wird es einen nationalen Transfermarkt geben, wie werden sich die Preise entwickeln. Also ich glaube, das sind alles Sachen, die sind so spekulativ, dass wir das allerhöchstens mal so ein bisschen alles anreißen werden. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir einfach nur mal jetzt jeweils nur auf die auslaufenden Verträge gucken, die es halt gibt und da mal so ein bisschen kurz bewerten, was passiert mit den Leuten wahrscheinlich oder manchmal ist es ja auch schon klar. Und alles andere vielleicht dann irgendwie mal auf eine spätere Aufnahme irgendwie verlegen.
Ja.
Okay, dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal einfach mit den Torhütern an. Da ist zumindest erstmal ganz spannend, dass es halt insgesamt 7 Torhüter in diesem Kader gibt. Also 7 Torhüter mit einem Erstliga-Vertrag, das ist ja schon echt der absolute Wahnsinn. Da ist dann, glaube ich, erstmal die einfachste Personalie bei den 4 insgesamt auslaufenden Verträgen, die es da gibt. Michael Rensing, der nach langer Zeit bei der Fortuna den Verein verlassen wird, ist natürlich mit beidseitigem Einvernehmen, wie kommuniziert wurde. Aber ich glaube, es geht halt vor allem darum, dass der Verein Fernsehen gesagt hat, dass man da nicht mehr mit ihm plant, wo man jetzt auch gesehen hat, dass er nach seiner langen Verletzung da jetzt Probleme hatte, selbst irgendwie den Platz auf der Bank irgendwie zu erobern. Und ja, irgendwie auch noch, da weiß man auch nicht, wo er hingeht. Ist, glaube ich, schwierig zu bewerten, wo der Weg dahin geht. Ja, dann gibt es nochmal irgendwie zwei, die halt Jugendspieler sind. Also einmal Maduka Okoye, hier großer Liebling des Podcasts, dessen Vertrag ausläuft, wo ich mir ganz gut vorstellen kann, dass man den einfach noch verlängern wird. Der hat ja teilweise auf der Bank gesessen. Der hat in der Regionalliga teilweise auf der Bank gesessen, wo jetzt auch nicht klar ist, ob diese Liga, glaube ich, noch zu Ende spielen wird oder nicht.
Vielleicht ich glaube, die haben gerade, Abbruch. Ja. Oder beziehungsweise, ja, haben die schon definitiv...
Ja, ich glaube, die spielen noch Aufstiegsspiele, aber mehr auch nicht.
Okay. Ja, das betrifft, glaube ich, dann die zweite Mannschaft der Fortuna auch nicht. Da war man ja auch eher im Abstiegskampf.
Nö, es geht. Die waren irgendwie was Elfter oder so am Ende, ne?
Ja, das ist, ich glaube, es war auf jeden Fall relativ eng irgendwie. Ja,
egal.
Ja, auf jeden Fall, also bei Okoye kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass man da den Vertrag noch verlängern wird. Aber auch das ist, glaube ich, jetzt erstmal mit Blick auf den Erstligakader, auf den richtigen Erstligakader, keine entscheidende Personalie. Dann ist der dritte Vertrag, der da ausläuft, Tim Wiesner, der auch als er schon seit ein paar Jahren immer als großes Talent galt und jetzt einfach ganz großes Verletzungspech hatte und wo ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass man da den Vertrag verlängern wird, wo ich auch...
Weil das Risiko zu groß ist,
weil auch einfach, glaube ich, dann irgendwann, wenn du 3-4 Jahre in dem jungen Alter ständig mit Verletzungen ausgefallen bist, dann kommst du dann einfach auch, glaube ich, gar nicht mehr an diesen Punkt, um vielleicht einfach noch Leistungsfußball spielen zu können. Also es ist jetzt auch natürlich alles nur eine extrem schwammige Bewertung von mir, von ganz weit weg, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Karrieren, wo du in so einem entscheidenden Alter zwischen 18 und 20 kaum Spiele machst und dann halt irgendwie noch eine gute, beständige Karriere halt irgendwo im Profifußball hast. Also ich wünsche mir natürlich das Gegenteil für Wiesner, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall schwierig und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass die Fortuna den Vertrag nochmal verlängert. Ja, der letzte Vertrag, der ausläuft, das ist die Leihe von Steffen. Da muss man mal sehen. Also da weiß man ja nur, dass die Fortuna sich da wohl drum bemühen wollte, den Vertrag zu verlängern. Wisst ihr da, habt ihr da irgendwas Neues gehört? Das ist, glaube ich, eine Information, die ist schon relativ alt, aber auch das letzte Mal wurde das nochmal bestätigt von Pfannstiel vor ein paar Wochen, glaube ich, dass man das zumindest versucht und vielleicht könnte man da ja sogar Erfolg haben dadurch, dass einfach jetzt vielleicht der internationale Transfermarkt so stagniert und dass da wahrscheinlich einfach alle Vereine gucken werden, dass man möglichst so wenig Wechsel wie möglich halt irgendwie im eigenen Kader hat. Und wenn man halt Leute schon in Positionen hat, die man gerne noch ausbilden würde, dass man die nicht nochmal irgendwie um die ganze Welt herumschickt oder so, sondern dass man vielleicht irgendwie, wenn man Leihspieler in einem ordentlichen Umfeld hat, dass man die dann vielleicht irgendwie erstmal da belässt.
Ich gebe dem 5%, dass er bleibt. Wahrscheinlichkeit.
Warum? Woran machst du das fest?
Ich glaube, vielleicht, wenn die Bundesliga gehalten wird. Ansonsten verleihen die den woanders hin.
Absolute notwendige Bedingung.
Ja, also das ist, glaube ich, ja sowieso einfach oft so. Ich glaube, da gibt es auch viele Spieler, wo man, ja, eigentlich muss man das fast nochmal bei jedem Spieler, der wirklich auch spielt bei der Fortuna, muss man das irgendwie dann immer jeweils nochmal gesondert irgendwie beurteilen. Da hast du recht. Ich glaube, wenn man die Liga nicht hält, kann ich es mir auch sehr, sehr schwer vorstellen. Ansonsten gibt es ja irgendwie dann noch diese ganze Verletzungshistorie. Ja. Wo auch mal irgendwie, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weil das irgendwie schon alles so lange weg erscheint. Wo es ja, glaube ich, irgendwie auch mal immer so zwischen den Zeilen vielleicht auch so leichte Vorwürfe irgendwie gab aus diesem Camp von Steffen, wie die Fortuna das mit seiner Verletzung gehandelt hat. Oder bin ich da jetzt gerade total...
Ja, es gab also falsch. Mit dem Torwart-Trainerwechsel im Dezember ist das nochmal leicht hochgekommen. Und ich würde halt auch sagen, bei Zach Steffen ist halt die Frage... Das klingt jetzt hart, ne? Aber will die Fortuna den überhaupt verlängern mittlerweile? Weil der hatte in der Hinrunde schon, da war ja immer schon klar, dass da gab es immer schon die Geschichten, dass der Knieprobleme hat. Mhm. Dann ist es ausgebrochen und seitdem gab es dann ja auch, ja, er kommt jetzt wieder während der Corona-Pause, hat sich sofort wieder verletzt. Also richtig gesund ist der Junge, glaube ich, nicht. Ob er jetzt die Fortuna ihre Aktien drin hat, weil sie ihn nicht früh genug rausgenommen hat, weiß ich auch nicht. Aber sie haben ihn ja noch nach Barcelona dann gebracht, Manchester City, zum Vertrauensarzt von City. Ich weiß es nicht. Also da gibt es schon so sehr viele Fragezeichen gesundheitlicher Art. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass sich die Performance von Zack Steffen in der zweiten Hälfte der Hinrunde auch nicht mehr so überzeugend fand. Also der war schon gut und er hat immer gezeigt, was er halt kann. Aber ob er da halt der mitspielende moderne Torhüter ist, für den man ihn da gehalten hat, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Und er war nicht mehr der Rückhalt, der in den ersten Wochen halt war, wo man dachte, krass, super, super Transfer. Das kann natürlich alles mit der Knieverletzung zu tun haben. Aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Und dieses ganze Segment ist ja eine Abstimmung über Florian Kastenmeier.
Genau, ja, das wollte
darum geht es ja eigentlich hier.
Ja. Ja, gehe ich komplett mit, was du sagst. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dass Steffen, der ja wirklich dann irgendwie einen schlechteren Eindruck in der zweiten Hälfte gemacht hat, dass das irgendwie teilweise an dieser Knieverletzung gelegen hat. Aber trotzdem muss man ihn natürlich irgendwie auch so ein bisschen daran halt bewerten. Und man müsste vor allem ja irgendwie auch erstmal einigermaßen irgendwie ein gutes Bild von dieser Verletzung haben, um mal irgendwie bewerten zu können, ob er halt überhaupt dann, selbst wenn man es schaffen sollte, den von City nochmal für eine Saison loszueisen, mit einer weiteren Leihe, ob man den überhaupt wieder mit gutem Gewissens für die nächste Saison halt irgendwie erstmal einplanen kann, weil ich glaube, wenn die Fortuna mal irgendwas nicht gebrauchen kann, dann ist das halt irgendwie weitere Unsicherheit und Verletzungsprobleme auf der Torwartposition, weil es ja wirklich der absolute Wahnsinn ist, was da halt passiert ist. Ich meine, man muss dann jetzt irgendwie auch nochmal ganz kurz Raphael Wolf ansprechen, der ja weiterhin an seiner furchtbaren Nervenverletzung da laboriert.
Na, tut er. Der hat doch eigentlich angekündigt, er greift wieder an und ist wieder am Start.
Ja, also natürlich, aber ja. Also auf jeden Fall kämpft er immer noch mit den Nachwirkungen und auch da muss man irgendwie immer Angst haben, dass das irgendwie zurückkommt oder auch, dass es vielleicht einfach durch die ganze Periode, wo er jetzt raus war, dass es dann halt vielleicht irgendwie einfach nicht mehr reicht. Also ich glaube, man würde sich auf jeden Fall keinen Gefallen damit tun, mit einem Duo Wolf-Kastenmeier halt für die nächste Saison zu planen. Ja. Sondern es würde, also ich würde mich extrem gut fühlen, und da würde es dann vor allem wieder zu dem Punkt kommen, was ist in der ersten und was ist in der zweiten Liga. Aber wenn man in der ersten Liga spielt, dass man auf jeden Fall jemanden holt, der auf jeden Fall mal mindestens mit Kastenmeier halt um die Torwartposition konkurriert oder im besten Fall sogar eher als eine 1A zur 1B von Kastenmeier geplant ist.
Für mich ist das ligaunabhängig so. Also auch wenn die absteigen, würde ich gerne einen anderen Torwart sehen. Kastenmeier weiter eine Chance geben. Der kann was am Ball. Der kann durchaus in seinem Rahmen ein Torhüter sein, den die Fortuna gebrauchen kann, wenn man einen, der auch mal Pässe spielen kann, mit dem Spielaufbau eingebunden ist. Aber wenn der wenn der bei Flanken aus dem Tor kommt, dann habe ich aber so Michael Rensing Angst-Flashbacks und der hat noch seine Limitierungen, er ist noch jung und man muss ihm das lassen, aber ich würde auch in der zweiten Liga gern, er ist noch 22, also der kann halt noch ein guter werden, ne? Aber ich würde gern einen sehen, der mit ihm um den Platz 1 konkurriert.
Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Ja, ich denke auch, also irgendwie, um das dann wie auch alles nochmal weiter auszuführen, haben wir wahrscheinlich wirklich dann auch irgendwie die nächsten Wochen irgendwie nochmal genug Zeit, dann würde ich, wenn ihr sonst jetzt erstmal nichts ganz Akutes habt, dann jetzt irgendwie zu den Innenverteidigern weitergehen.
Ja.
Da gibt es drei Verträge, die auslaufen. Das ist zum einen Kasim Adams, der von Hoffenheim ausgeliehen ist, wo ich mir relativ sicher bin, dass man da nicht versuchen wird, den Vertrag zu verlängern.
Das wurde ja auch schon, glaube ich, kommuniziert.
Genau, und irgendwie jetzt auch gerade dadurch, dass er dann gestern irgendwie mal dann doch irgendwie ganz kurz reinkommt, um halt irgendwie seine Kopfballstärke reinzubringen und das geht dann alles wieder komplett schief, hat auf jeden Fall nicht dafür gesorgt, dass sich da, glaube ich, irgendwas ändern wird an der Bewertung.
Ja, Ich weiß nicht, ich komme jetzt auf 27 Feldspieler plus die, die ausgeliehen sind. Und ich sag mal so generell, wenn wir jetzt auf die Feldspieler eingehen, hat der Herr Rösler ja schon angekündigt, Uwe Rösler, er möchte gerne mit 22 Feldspielern im Kader als Grundstock in die nächste Saison gehen. Also da müssen zwangsläufig Abgänge kommen. Und da ist Kasim Adams auf jeden Fall einer der absoluten Top-Favoriten auf dem Abgang.
Ja.
Ja, ich, aber ich denke auch, das wird wahrscheinlich keine Überraschung.
Also weniger Spieler wird auch nicht so das Riesenproblem sein, der Fortuna.
Nein.
Ja, wobei weniger Innenverteidiger wird es auf keinen Fall geben. Ja, aktuell haben die 5 Innenverteidiger im Kader und Entschuldigung, du kannst also gleich nochmal, wer da auch noch weg ist, aber wenn Rösler Dreierkette spielen will, brauchst du 5 Innenverteidiger. Also ja, die 22, auf die kommst du nicht mit den Innenverteidigern in wenigern.
Und es ist ja jetzt schon so, dass man halt ständig mit Nico Gieselmann als linken Innenverteidiger spielt in dieser Dreierkette, was ja auch so aus zweierlei Gründen nächstes Jahr keine gute Idee ist.
Also unabhängig davon, wir kommen ja auch gleich noch zu den Außenverteidigerpositionen, kann ich mir auch vorstellen, dass Rösler das sogar möchte, immer mit einem Außenverteidiger in der Innenverteidigung spielen.
Kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich.
Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich rechne da auf jeden Fall nicht damit, dass wir mit so einer großen Auswahl an Innenverteidigern in die nächste Saison gehen werden.
Ja, wird man auf jeden Fall mal sehen. Dann gibt es, das ist der zweite Vertrag von den Innenverteidigern, der ausläuft, der von Zanka Jürgensen. Das ist dann schon irgendwie eine schwierigere Geschichte. Bei dem gab es jetzt irgendwann vor, ich glaube, 2-3 Wochen, zusammen übrigens auch mit Wanne und Berischer, zu dem wir später noch kommen würden, mal die kurze Information, dass sich da wohl angeblich zumindest die Agenten mal bei der Fortuna gemeldet hätten, wie das denn so sei mit einer Weiterbeschäftigung, dass er sich da ganz gut vorstellen konnte, weiter bei der Fortuna zu bleiben. Ich glaube, was man da dann ganz stark bewerten muss, ist die Situation bei dem Ausleihverein. Das ist es ist Fenerbahce.
Fenerbahce.
Aber es ist auf jeden Fall aus der Türkei.
Ja, es ist Fenerbahce.
Ja, danke schön. Und die Information kam halt so mitten, glaube ich, so auf dem Höhepunkt mehr oder weniger der Restriktionsmaßnahmen, wo irgendwie auch noch überhaupt nicht klar war, wie werden Reisebestimmungen sein. Ich meine, es sei jetzt auch nicht klar, aber es sieht ja zumindest so ein bisschen so aus, als ob sich die Situation in den meisten Ländern, zumindest in Europa, einigermaßen wieder entspannt. Und man kann ja zumindest sich gerade wieder vorstellen, dass es nächste Saison eventuell Ligabetrieb in der Türkei geben würde und so weiter und so fort und man da auch einfach hinreisen kann. Und
also meinst du, dass das schon eher wieder ein bisschen rückgängig ist, das Interesse von Zanka?
Ist jetzt komplett so Spekulativ.
Ja.
Aber genau so wie bei Berisha, der von Lazio, glaube ich, ausgeliehen ist, wo, glaube ich, die Situation auch relativ ähnlich war, dass es in Italien da natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch irgendwie ganz anders aussah, als es jetzt ist. Also ich weiß, als ich das die Information gelesen habe, das war wirklich einfach noch mitten so auf dem Höhepunkt der Maßnahmen, wo man sich einfach auch vorstellen konnte, das fällt einfach alleine dadurch, dass man sich zu dem Zeitpunkt, wenn man halt wieder auch hier mit seiner Familie lebt oder auch wenn man alleine lebt, einfach ganz gerne vielleicht irgendwie sich innerhalb des deutschen Gesundheitssystems weiß, mitten in einer Pandemie, dass er vielleicht irgendwie auch zumindest eine kleine Auswirkung irgendwie darauf hat, ob man sich halt vorstellen könnte, irgendwo das nächste Jahr zu arbeiten. Mhm. Was ja absolut nachzuvollziehen ist. Und
aber letztendlich hat doch der Club das letzte Mitspracherecht, oder?
Ja, auch da kann ich mir gut vorstellen. Also man muss jetzt ja wirklich erstmal gucken, wie das alles so passiert. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass da vor einigen Wochen vielleicht ja auch die Clubs signalisiert haben, dass man da gar nicht so unglücklich wäre, wenn man zumindest da relativ sicher dann relativ schnell Klarheit hätte, dass man dann diese Personalkosten einsparen würde, weil ich meine, es ist ja nicht nur Bremen und Schalke 04, die durch diese Pandemie irgendwie in existenzielle Probleme gestoßen werden könnten. Also das.
Ja, aber
ich glaube, wir wissen ja alle nicht, wie sieht es halt in anderen Ligen aus.
Richtig, aber die Frage ist ja immer, wie spart man Geld ein? Fenerbahce ist halt ein international, glaube ich, spielender Club normalerweise. Momentan sind die nicht auf Euroleague-Kurs. Wenn die sich nicht für die Euroleague qualifizieren, müssen sie vielleicht Geld einsparen und dann ist es vielleicht günstiger, andere Spieler abzugeben und den Sanka zurückzuholen. Also es heißt ja nicht immer, dass man durch Spieler abgeben Geld einspart, wenn man teurere im besser verkauft, so. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich glaube, da spielt so ein Luis Gustavo übrigens in Verteidigung.
Aha. Ja, also wie gesagt, wir verlieren uns jetzt auch sehr genau, stark. Wir rutschen jetzt extrem in Spekulative ab. Ich glaube, was man dazu vielleicht noch sagen könnte oder was ich auf jeden Fall ganz gerne dazu sagen würde, ist, dass mir eigentlich Zanka bisher sehr gut gefällt. Also dass er, das war auch eigentlich von Anfang an so, dass ich mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen könnte, den auch nächstes Jahr noch im Kader zu haben. Ganz, also völlig abgesehen davon, was insgesamt mit den Innenverteidigern passiert, wenn man so wie das jetzt aussieht, hätte man von den derzeitigen Kader nämlich nur noch Kaan Ayhan und André Hoffmann nächstes Jahr im Kader. Das heißt, da wird sich wahrscheinlich sowieso noch relativ viel tun. Gerade bei Ayhan muss man ja immer befürchten, dass da nochmal irgendwann jemand zuschlägt und den vielleicht irgendwie auch verpflichtet. Da gab es, glaube ich, auch irgendeine Ausstiegsklausel. Ich meine sogar, dass die jetzt diese Tage Ende Mai ausläuft, aber das ist jetzt extrem
spekulativ. Ich weiß, dass das letztes Jahr so
war. Da könnte es jetzt irgendwie auch gut sein, dass durch diese ganze Corona-Unsicherheit da dann irgendwie die Teams erstmal auch wieder von Abstand nehmen, was natürlich der Fortuna da in die Hände spielen würde. Aber ja, das ist, wie gesagt, alles absolut Zukunftsmusik. Nur, dass man das schon mal im Blick hat, dass man halt eigentlich nur zwei Innenverteidiger für die nächste Saison unter Vertrag hat, weil nämlich auch der Vertrag vom fünften Innenverteidiger von Robin Bormuth nämlich ausläuft. Und da würde ich euch auch mal gerne beziehungsweise ganz kurz nach eurer Meinung fragen, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Robin Bormuth gehen wird, weil er zum einen ja schon irgendwie mehrfach irgendwie auch mal immer so ein bisschen drauf gepocht hat, dass er sich schon irgendwie ganz gerne mal öfter in der Startelf sehen würde, wo ich sagen muss, dass das eigentlich seine Leistung bisher nicht so wirklich hergegeben hat, aber man ihm einfach auch sagen muss, dass er jetzt einfach auch mal wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt seiner Karriere, in dem er ist, wird jetzt, glaube ich, 25 im September einfach mal Spielpraxis bekommen muss, regelmäßig. Und da könnte man immer noch sagen, gut, wenn die Fortuna jetzt absteigt, kann man da natürlich mal
genau darüber reden.
Ja, das also ist, glaube ich, die einzige Variante. Aber also wenn die absteigen, dann halt kannst vermuten, du den weiter im Kader behalten.
Aber, aber das ist ja genau der Gedanke, den ich hatte. Kann man da im Robin Bormuth sagen, wir planen mit dir als einer von drei Innenverteidigern quasi. In der zweiten Liga. Macht das wirklich Sinn, weil er irgendwie auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er dafür auch schon genug nachgewiesen hat, dass man ihm da nicht vielleicht dann noch einen weiteren Innenverteidiger vorsetzen müsste oder einen holt, der zumindest einen ähnlichen Anspruch hat zu spielen. Und dann ist halt die Frage, kann man einem Robin Bormuth das halt irgendwie so verkaufen, dass er dann trotzdem Lust hat, sich diesem Konkurrenzkampf zu stellen? Oder
kann ich nichts zu sagen. Ich glaube, der ist so oder so weg. Dass er sich, aber da ist es natürlich auch wieder die Frage, wenn jetzt alle probieren, ihre Kader zu reduzieren, Bundesliga, zweite Liga, ob er überhaupt so viele Angebote bekommt. Also da hängt so viel dran. Ich sag mal, wenn er kein gutes Angebot bekommt und Fortuna absteigt und er realistische Chancen sieht, bei Fortuna zu spielen, wird er den Teufel tun und in die dritte Liga wechseln. Also Spekulatius. Also ich denke mal, keine Ahnung. Beim Abstieg ist eine Chance da, dass er noch bleibt.
Ich hatte das Gefühl, dass es schon ein bisschen auch zwischen der Fortuna und ihm
nicht mehr so gut lief.
Er wollte ja auch, glaube ich, weg im Winter. Klar, also das sind alles Sachen, wenn die Fortuna absteigt. Also wenn die Fortuna drin bleibt, sehe ich ihn auch nicht. Wenn die absteigt, wird es wahrscheinlich darauf ankommen, ob sie ihm ein Angebot macht, ob er glaubt, dass er beim anderen Verein unterkommen kann und wenn die Fortuna ihm jetzt ein Angebot vorlegt, dann ab Anfang Juli, ob er halt warten will in einem Markt, von dem man den er vielleicht auch selber nicht einschätzen kann und den dann Berater nicht einschätzen kann vielleicht, ob er dann sofort sagt, ich nehme die 2 Jahre, die Fortuna mir jetzt anbieten oder ich warte darauf, dass Sandhausen mir was anbietet, wo ich erster Verteidiger sein kann. Das wäre auch vollkommen legitim, ja. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt erstmal pro Position immer die Spieler durchgehen und danach was zu denen sagen, weil wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir morgen noch hier.
Ja, wir sind jetzt halt schon fast halb durch. ich würde jetzt dann mal zu den Außenbahnen kommen und da können wir das vielleicht ein bisschen schneller vorangehen, weil das sind insgesamt 4 Spieler, das kann man so ein bisschen teilen. Das ist halt zum einen Erik Tommy ein bisschen weiter vorne und dann laufen halt einfach einmal alle die Verträge von allen 3 Linksverteidigern aus, nämlich von Diego Contento, von Nico Gieselmann und von Markus Rücknamen. Da habe ich halt irgendwie auch, das ist eigentlich auch schon wieder ein paar Wochen her und ich glaube, man muss dann immer so ein bisschen vorsichtig sein, was halt diese Informationen, die es halt in dieser noch stärkeren Corona-Zeit dann halt irgendwie immer gab, was die halt wert sind. Aber ich glaube, da gab es sogar einen Kicker-Artikel dazu, dass sich Fortuna wohl schon dazu entschieden hätte. Also da habe ich nämlich dann danach halt nichts mehr dazu gelesen. Deswegen muss man das vielleicht immer neu bewerten. Aber da gab es halt einen Kicker-Artikel, dass sich die Fortuna wohl dazu entschieden hat, die Linksverteidigerposition komplett neu aufzustellen in der nächsten Saison. Was ja, glaube ich, jetzt auch irgendwie, glaube ich, die wenigsten überraschen würde. Auch da muss man vielleicht wieder ganz stark sehen, was ist, wenn man in die zweite Liga absteigt. Weil wenn man in die zweite Liga absteigt, könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass man zumindest einem Nico Gieselmann dann doch irgendwie nochmal eine Chance, also dass man den vielleicht doch erstmal noch im Kader behält, weil er, glaube ich, schon ein ordentlicher Zweitligaspieler ist. Wenn es aber nicht der Fall ist, glaube ich, macht es wirklich Sinn, da einfach mal mindestens 2 komplett neue Leute zu holen, oder wie seht ihr das?
Also ich sehe es so, dass wenn man jetzt die gesamte Zeit so rumeiert und erst wartet, in welcher Liga man nächstes Jahr spielt, man möglicherweise Nico Gieselmann, wenn man dem das Vertrauen nicht zeigt, auch einfach verliert. Man steigt ab und der geht trotzdem woanders hin.
Ja, ich meine, man hat ihm ja wohl schon ich glaube, so ein richtiges Vertragsangebot war es vielleicht noch nicht, aber man hat, glaube ich, ihm schon so gesagt, in welchem Rahmen eine Verlängerung bei der Fortuna möglich wäre. Das fand er ja nicht so überzeugend. Genau. Das war aber vor Corona. kann natürlich sein, dass er jetzt auch denkt, nur ist schon überzeugender geworden, was ich total nachvollziehen kann, weil er genau einer dieser Spieler ist, Zweitligaspieler, deren finanzieller Spielraum und Karrieremöglichkeiten jetzt durch Corona massiv beeinträchtigt werden wird. Aber ja, ich denke, von den dreien ist er der Einzige, wo es irgendwie Geschichten zu gab, dass es da Gespräche gibt. Ja. Das Problem ist halt, die Fortuna kann halt nicht planen, die Spieler können nicht planen. Es ist allgemein eine sehr verzwickte Ausgangslage für die ganze Kaderplanung.
Ja, aber absolut. Ja. Also ich denke halt auch bei Diego Contento, glaube ich, kann man ziemlich sicher sein, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und wahrscheinlich muss man da auch generell relativ skeptisch sein, wie das dann mit der Karriere insgesamt weitergeht. Er ist ja nach dem Kreuzbandriss, den er in der Vorbereitung zur ersten Bundesliga-Saison bei der Fortuna hatte, ja irgendwie nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Dem kann man nur wünschen, dass das irgendwie mit der Karriere halt weitergeht. Genau. Aber das hat ja anscheinend echt irgendwie nicht gereicht, auch wenn er jetzt halt ein paar Mal immerhin immer im Kader stand mal. Bei Suttner ist eigentlich derjenige, der fast noch am meisten überzeugt hat von den dreien diese Saison, aber auch da glaube ich halt, dass man da nicht nochmal darauf pochen wird, diesen Vertrag zu verlängern, und zu Gieselmann ist, glaube ich, dann halt alles gesagt.
Der wurde ja auch erst geholt als Ersatz für Contento, als der sich wieder verletzt hat, glaube ich.
Genau.
Ja.
Zu Gieselmann noch ein Wort, das sind so die Sachen, während so einer, wo der Ball ruht, wo vielleicht auch einfach Gerüchte da herbeigeschrieben werden. Er wurde ja mit Hannover 96 in Kontakt gebracht, aber okay, der kommt halt aus der Hannover-Jugend, da hat sich irgendjemand bestimmt eins und eins zusammenzählen wollen.
Ja. Sein Berater hat das durchgesteckt, wenn du mit dem Verein. Aber ich meine, gut, zu Erik Tommy müssen wir nicht sagen. Erik Tommy ist ein Indikator dafür, wie viel Geld die Fortuna auf dem Konto hat und wie sehr sie selber zu Vereinen zählt, wie Schalke 04 und anderen, die finanzielle Probleme haben. Weil eigentlich scheint ja die Fortuna hier mit den 3 Millionen Euro Kaufoption im Prinzip die Fäden in der Hand zu haben. Sie müssten quasi nur in Anführungszeichen die 3 Millionen Euro zahlen und dann müsste Erik Tommy den Vertrag unterschreiben noch, aber wir haben es ja vorher schon gesagt, das wäre sehr wünschenswert, weil er ein Spieler ist und ich glaube auch für Erik Tommy.
Er hat Bock drauf.
Ja, weil Erik Tommy, ich meine, zu welchen Vereinen geht er denn sonst? Der geht halt zu Vereinen wie Augsburg, aber da war er schon. Ja, also das ist ja nicht so, dass Erik Tommy bei der Fortuna spielt, weil er eine überragende Karriere bisher hingelegt hat, sondern weil er immer gezeigt hat, was er kann und Potenzial hatte, aber es kam immer auf die Umstände an, ob er die auch abrufen kann. Und bei der Fortuna und mit Rösler weiß er ja auch, dass er funktioniert.
Ja, und dass auch auf ihn gesetzt wird.
Dass auf ihn gesetzt wird, dass er ein absoluter Leistungsträger ist. Ne? Die Frage ist nur, kann die Fortuna sich diese 3 Millionen leisten? Oder geht man nochmal in Verhandlungen mit Stuttgart und hofft, dass man, das passiert jetzt bei allen feste Ablösesachen, dass man da nochmal andere Konditionen verhandeln kann. Aber auch Stuttgart weiß nicht, wo sie nächste Saison spielen werden und so weiter und so fort. Das macht es natürlich nochmal kompliziert.
Auch da ist dann, glaube ich, nochmal die Frage, klar, diese 3 Millionen Kaufoption steht halt im Raum, aber gilt die halt auch überhaupt für die zweite Liga? Das ist halt auch wieder was, glaube ich, wo man immer extrem vorsichtig sein muss, das einfach mal so 1:1 zu übernehmen, weil ja in solchen Verträgen oft ja einfach 1000 verschiedene Sachen drinstehen. Und ich kann mir zumindest ganz gut vorstellen, dass diese Option halt auch nur für den Klassenerhalt halt irgendwie dann letztendlich überhaupt greifen würde.
Aber die Option ist doch vom Zwischenverein, das kann doch Stuttgart egal sein, ob die in der ersten oder zweiten Liga bleiben. Hauptsächlich
die ich meine, dass die Fortuna diese Kaufoption hat, um Erik Tommy zu verpflichten, nur bei Klassenerhalt. Also das ansonsten.
Aber warum sollte das da drin stehen?
Damit Fortuna den nicht verpflichtet und dann muss er zweite Liga spielen.
Aber das ist der Vertrag.
Aus seiner. Ja, also der das.
Nee, das ist aber nichts, hat Tommy nichts mehr zu sagen.
Ja, aber wenn es auch diese Kaufoption gibt, heißt das auch, dass quasi der Erstliga, also das ist halt quasi der Vertrag zwischen Fortuna und Erik Tommy, das sind doch eigentlich dann die Konditionen schon ausgehandelt. Du musst halt nur dann als Fortuna entscheiden, schlagen wir dazu für diese 3 Millionen oder nicht? Und dann tritt sofort dieser bereits ausgehandelte Vertrag, der im Winter ausgehandelte Vertrag in Kraft. Nee, kann ich mir vorstellen, dass der eben nur für die erste Liga gilt.
Also das glaube ich nicht. Also ich glaube halt, dass das sind zwei verschiedene Verträge. Das eine ist halt der Kauf- und Leihvertrag zwischen VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf. Da stehen 3 Millionen Ablöse drin. Und das andere ist der Arbeitsvertrag mit Erik Tommy. Und ob der jetzt schon festgezurrt ist, weiß ich nicht.
Das wäre nach meinem Verständnis eigentlich das, was das mit der Kaufoption beinhalten würde. Dann wahrscheinlich zu wesentlich höheren Bezügen.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Aber kann sein, ja.
Weil sonst würde das ja bei einer Kaufoption eigentlich heißen, dass der Spieler sagt, okay, nee, ich spiele nicht für euch und dann ist gut.
Also
dann,
ja, ich glaube, das gibt es auch. Diese Fälle gibt es, glaube ich, schon.
Aber das geht ja, glaube ich, eher in so eine Richtung Arbeitsverweigerung, was dann auch wirklich wirklich schnell über... Ja, aber... Ja.
Aber okay, so im Prinzip also müssen die schon irgendein Arbeitspapier dann quasi...
Da, glaube ich, verrennen wir uns jetzt gerade ein bisschen.
Ich will hier recht haben.
Kann man da vielleicht nochmal sagen, ja... Das, wenn Erik Tommy jetzt so weiterspielt, was wir uns natürlich sowieso schon alleine aus tabellarischer Sicht ja wünschen sollten, aber natürlich sollte man sich das vielleicht auch aus kaderplanerischer, finanzieller Sicht deswegen wünschen, weil dann die Fortuna vielleicht ein bisschen leichteren Herzens halt diese 3 Millionen halt auch einfach ausgibt.
Ja, Tommy wäre schon schön zu halten.
Ja, dann... Damit hätten wir jetzt 11 Verträge abgehandelt von 17 und damit würde ich jetzt sagen, wir kommen mal zum zentralen Mittelfeld, wo auch nochmal ganze 5 Verträge auslaufen. Da kann man 2 vielleicht auch irgendwie erstmal ganz gut zusammenfassen und auch, glaube ich, ganz gut schnell abhandeln und das sind die von Adam Bocek und Oliver.
Kann ich ganz kurz sagen, aus Folklore-Gründen bin ich da eindeutig für eine Vertragsverlängerung und Bocek spielt ja sogar ziemlich regelmäßig und da sollen ja auch angeblich die Gespräche schon einigermaßen fortgeschritten sein.
Ja, also ich kann mir da eigentlich auch bei beiden schwer vorstellen, dass man die gerade in dieser schwierigen Situation im Augenblick, wo es wahrscheinlich super viel Wandel irgendwie im Kader auf dem Transfermarkt generell geben wird, da ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass du halt einfach solche Leute behältst, die sich halt schon eingefunden haben, die Leute integrieren können, die vorangehen, die mit ihrem Einsatz vorangehen und ich glaube, dass man, da wird man letztendlich einen Weg finden, dass man die vielleicht dann, wenn die überhaupt wollen, aber ich glaube, die haben das ja auch beide schon so ein bisschen signalisiert, dass man die einfach noch ein Jahr unter Vertrag nimmt.
Ja. Gegen Stimmen.
Okay. Nö. Also wenn wir das jetzt hier demokratisch als Podcast-Runde abstimmen können, ist der Vertrag verlängert.
Alles klar. Also das geht dann irgendwie auch damit einher, dass ich irgendwie auch denke, ich würde die unbedingt gerne halten, aber es wäre irgendwie vielleicht auch ganz gut, wenn die halt nächstes Jahr vielleicht noch weniger spielen würden. Yeah. Aber sie sollen einfach da sein.
Als Maskottchen, ja, klar.
Oliver Fink wird dann 38 sein.
Das ist jetzt gerade der älteste Feldspieler der Fortuna jemals.
Ja. Er wird in 2 Wochen 38 Jahre alt.
Ein großartiger Spieler.
Ein schöner Spieler. Ja, aber ich bin da ganz lose Meinung. Ich hätte sie auch gerne da, weil sie immer noch Leistung bringen, aber vielleicht nicht als Stammspieler.
Genau. Ich glaube, da geh ich komplett mit. Ja, der nächste Vertrag, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, ist der von Marlon Berisha. Ich glaube, den würden wir uns auch und wahrscheinlich auch jeder der Verantwortlichen der Fortuna würden wir uns wünschen, dass der halt nächstes Jahr noch im Kader ist. Das ist, glaube ich, in der zweiten Liga völlig utopisch, dass man so einen Spieler hält. In der ersten Liga ist es schon wahrscheinlicher, aber auch da gibt es, glaube ich, eine ziemlich hohe Kaufoption, die, glaube ich, mal im Bereich von 8 Millionen irgendwo angesiedelt wurde. Auf der anderen Seite gab es halt irgendwie auch da, wie gesagt, jetzt irgendwie auch nur diese kleine Nachricht, die ich da vor einigen Wochen gelesen habe, dass das Vorfühlen von dem Berater, dass da anscheinend wohl die Bereitschaft signalisiert wurde, dass Berisha ganz gerne bei der Fortuna bleiben würde.
Aber da gab es ja definitiv Statements auch von Berisha, dass er sich super wohl fühlt und dass er Bock hätte und so.
Ja, aber ich will das nicht überbewerten. Ich glaube, Berisha ist so ein klassischer Spieler, den sich sehr, sehr viele Vereine, die jetzt Etat kürzen müssen, angucken werden. Weil das ist so ein Spieler, der Lazio wird ihn wahrscheinlich abgeben. Jeder weiß, dass der auf dem Markt ist. Der hat irgendwie schon Leistung gezeigt. Der war auch bei der Fortuna jetzt in der Zeit, in der er da war, hat er sich schon präsentiert. Der geht dann halt zu so Augsburg-Vereinen in Spanien, Italien, Deutschland und was ich was. Also ich glaube, Berisha sehe ich, selbst wenn man die Ablösesumme jetzt mit Lazio verhandeln könnte, sehe ich die nicht bei der Fortuna, selbst wenn die in der ersten Liga bleiben. Der wird halt sich nochmal neu orientieren und halt ein Spieler sein, der einen anderen, der ein bisschen teurer ist, in einer Mannschaft mit mehr Etat als die Fortuna ersetzen.
Ganz ja, genau, der hat jetzt seine Leihe genutzt, um ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. So war es auch gedacht.
Ja. Also der wird sich auf jeden Fall verkleinern müssen vom Verein und vom Vertrag und so weiter. Aber
vergrößern gegenüber Fortuna.
Ja genau, er wird auf gar keinen Fall so wenig verdienen, wie er halt selbst wahrscheinlich als Topverdiener bei Fortuna irgendwie verdienen würde. Und ja. Genau, denke ich auch doch, der wird irgendwo anders unterkommen. Ja, woanders unterkommen als bei der Fortuna wird wahrscheinlich auch Eamon Barcock. Und da ist auch die Frage, ob das sein Ausleihverein die Eintracht sein wird oder wo es da generell irgendwie hingeht. Also der hat jetzt auch im zweiten Jahr in Folge die Leihe halt irgendwie nicht wirklich nutzen können. Natürlich kann es sein, dass da jetzt irgendwie nochmal, weil er irgendwie auch viel verletzt gefehlt hat, ist dann irgendwie auch in den englischen Wochen jetzt in der Zukunft dann doch nochmal irgendwie in den Kader gespielt wird bei der Fortuna. Aber so richtig sehe ich das ehrlicherweise nicht. Und da würde mich alle extrem überraschen, wenn man da bei der Fortuna irgendwie versuchen würde, ihn zu halten. Weil ich glaube, die Eintracht würde ihn wahrscheinlich ganz gerne dann auch abgeben im Zuge der Verschlankungsmaßnahmen. Infolgedessen, dass man da, glaube ich, wirklich nicht mehr unbedingt auf ihn setzt. Da gibt es irgendwie eine Kaufoption bei der Fortuna. Wahrscheinlich könnte man die sogar noch ein bisschen nach unten drücken. Aber ich glaube nicht, dass da überhaupt Interesse besteht.
Saß beim Köln-Spielen nicht auf der Bank übrigens. Ja.
Das ist so ein klassischer Spieler, der nächstes Jahr mit Paderborn den Wiederaufstieg packen möchte.
Ist eigentlich schade, ne? Weil er irgendwie immer so sehr hoch veranlagt aussah. Ja, und so.
Aber das war ein Spieler, wo ich mir immer sehr gewünscht habe, dass der funktioniert und bei der Fortuna zündet. Der hat, glaube ich, irgendwie auch mal irgendeine Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Aber ja, gut, das muss natürlich irgendwie immer nichts heißen.
Auch andere Spieler mit auslaufenden Verträgen haben ja schon 4 Medaillen gewonnen und werden nächstes Jahr nicht bei der Fortuna spielen, es sei denn, Mario Götze hat Bock, in der Region zu bleiben.
Ja, schwierig. Ja, der Mario Götze, der Fortuna, der Unterschiedsspieler ist Kevin Stöger und ich glaube, auch da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr noch bei der Fortuna ist, äußerst gering. Weil der wahrscheinlich auch einer der perfekten Spieler ist um bei einer Mannschaft reinzupassen, wie wir das eben schon mehrmals angesprochen haben, die sich vielleicht ein bisschen finanziell verkleinern wollen, die aber trotzdem halt wieder noch eine gewisse Qualität im Kader haben wollen. Ich glaube, das wäre generell auch völlig unerheblich davon, wie die Corona-Situation ist so gewesen, dass Stöger sich wohl einen anderen Verein gesucht hätte. Weil er einfach vielleicht eine Klasse zu gut ist für die Fortuna, aber
Ja, vor allem halt jetzt den Schritt machen muss, so irgendwie, oder? Also wenn es quasi noch weiter nach oben gehen soll, dann muss es jetzt sein.
Ja, also ja. Stöger gebe ich weniger als 1%, dass er nächstes Jahr noch bei Fortuna spielt.
Ich hätte auch jetzt nicht gedacht, dass der nach der schweren Verletzung so schnell zurückkommt und so schnell das Spiel aufdrückt. Ja. Das haben auch andere Vereine gesehen. Und wenn wir jetzt einen Tipp abgeben wollen, wo er hingeht,
möchte nicht.
VfL Wolfsburg.
Schalke 04.
Schalke oder Hoffenheim.
Schalke oder Gladbach.
Nee, Gladbach ist zu gut für ihn.
Gladbach,
glaube ich nicht. Die brauchen den auch nicht.
Andere Leute, ja.
Aber ja, Schalke 04, Schalke kann ich mir vorstellen.
Die konnten ja auch letzten Sommer noch ein bisschen was im Transferbudget sparen. Da ist dann vielleicht ja noch was übrig, wenn man ja nicht so viel ausgegeben hat für Neuzugänge. Ist ja günstig an
vielleicht den einen oder anderen Zuschauereinnahmen noch gekoppelt, ob die Summe für den Transferrahmen steigt oder nicht.
Muss jetzt ja auch die Bonuszahlung für den Champions League-Sieg nicht an Fortuna zahlen. Ja. Ach Gott, ja, schweres gut. Thema, ja. Und dann können wir dann auch direkt, vielleicht bevor wir dann zum letzten auslaufenden Vertrag kommen, dann irgendwie kann man auch noch mal ganz kurz ansprechen, dass da auch zwei andere Verträge sind, die zwar noch ein Jahr laufen, wo ich mir aber auch unsicher bin, ob die Spieler halt irgendwie eine Zukunft haben. Das ist zum einen Johannes Bühler, was da irgendwie, glaube ich, schon als er verpflichtet wurde, extrem kritisch gesehen wurde, ob das überhaupt, also warum er diesen Spieler verpflichtet hat, wo man irgendwie, glaube ich, ziemlich sicher sein kann, dass das mehr so eine Gefälligkeit für den Spielerberater gewesen ist, infolge einer anderen Verpflichtung.
Und zwar welcher?
Habe ich jetzt, glaube ich, nicht nachgeschaut, würde mich jetzt aber nicht überraschen, wenn das Roger Wittmann wäre, der, glaube ich, die ganzen Hoffenheimer Spieler unter Vertrag hat und dieser Bühler auf jeden Fall aus dem Hoffenheim, ich glaube, auch irgendwie von Hoffenheim geholt wurde.
War der nicht von wen? Wiesbaden oder
was? Also, Sandhausen? Ja, VfR Aalen.
Gleitet jetzt in Spekulative ab, aber ich meine, dass der aus
dem Hoffenheim ist
oder sowas.
Der ist bei Winstar Management, da hat keiner.
Kann natürlich
auch sein. Hat er gewechselt, aber.
Sein, dass er die Agentur gewechselt hat. So oder so, also auf jeden Fall war das, glaube ich, schon sehr, sehr fragwürdig, dass man den damals geholt hat. Und da weiß ich auch nicht, ob der nächstes Jahr noch im Erstligakader von Fortuna stehen wird. Und der andere Spieler ist Thomas Pledel, wo man dann, glaube ich, klar sagen kann, der hat auch wirklich ja überhaupt nicht reingefunden. Wenn die Fortuna nächstes Jahr zweite Liga spielt, ist man da wahrscheinlich ganz froh, dass man irgendwie so jemanden für den Konkurrenzkampf irgendwie hat. In der ersten Liga weiß ich nicht, ob man dem nochmal eine Chance geben würde. Das nur, um das mal kurz anzusprechen. Und dann, ja, dann gibt es halt noch einen letzten Vertrag und das ist halt vorne in der Offensive, der von Steven Skripski. Und da wurde ja auch relativ früh schon aus seinem Camp halt irgendwie verlautbart, dass er sich sehr gut vorstellen könnte zu bleiben. Dann irgendwie auch sich ganz gut so in die Düsseldorfer Community eingefügt mit seinem Verhalten in der Corona-Krise. Also ich glaube auf jeden Fall, es können natürlich immer ganz kluge PR-Schachzüge sein und so, aber trotzdem vielleicht jemand, den man ja eigentlich so rein charakterlich irgendwie ganz gerne im Kader hätte, ist, glaube ich, irgendwie ein ganz cooler Typ.
Ja, das einzige Gegenargument gegen Steven Skripski ist, dass er ein cooler Typ ist und bis zum Ende seiner Tage bei der Fortuna Düsseldorf jeder dummbatzige eiserne Union-Ficker dann sagen wird, ja, das ist ja ein cooler Typ und das ist ein echter Union, ja, der wäre bei uns schon ein cooler Typ und wer einmal bei eiserne Union ist, der ist halt auch cool.
Das wäre immer
eisern. Das wäre immer cool.
Gerade deswegen würde ich es mir eigentlich wünschen, dass der jetzt also hier quasi eine zweite Heimat findet. Genau. Ja. Also,
der ja das sich sehr ärgern würde, das stimmt auch.
Ja, ja, also ganz ehrlich, also ich glaube, jemand von dem Spielerprofil und dem Gehalt, was uns Steven Skripski verdienen wird, das ist ja keiner, der jetzt nicht auch bei Union Berlin auch wieder reinpassen würde. Also gerade, da die ja wahrscheinlich nächstes Jahr noch erste Liga spielen werden.
Ich hätte auch nichts gegen, also wirklich, das will ich sogar
sagen. Genau, also deswegen finde ich, kann man da ja eigentlich irgendwie den Unioner noch viel mehr irgendwie eine lange Nase damit machen, dass er sich hier anscheinend so unglaublich wohlfühlt. Und der es ja anscheinend gar nicht darauf angelegt hat, irgendwie dann zurück nach Berlin zu gehen. Aber gut, ich denke, auch da ist irgendwie ziemlich sicher, dass man, wenn da irgendwie das finanzielle Gesamtpaket für die Fortuna einigermaßen darstellbar wäre und Skripski ungefähr so grob weitermacht, wie bisher, zumindest für die zweite Liga, das auf jeden Fall ein ganz großer Gewinn wäre und man sich zumindest für die erste Liga da auch Gedanken drüber machen müsste,
ob man den vielleicht gerne kommt behalten er jetzt würde. Ein bisschen angerollt mal.
So. Auch da genau. Ja. So stehen jetzt wie wirklich noch ne die ganze zweite Hälfte der Rückrunde halt irgendwie aus. Vielleicht findet er sich irgendwie auch noch besser zurecht. Ja. Und dann könnte man bestimmt, glaube ich, da ja auch dann irgendwie, gibt es da überhaupt eine Kaufoption?
Ja doch, ich glaube, ich habe auch ausgelesen, dass es die geben soll. Aber okay. ich bin mir unsicher, aber ich meine, das wäre so gewesen, also, dass es ein Lutz-Pfannenstiel-Transfer ist, erst Laien, dann Kaufoption.
Generell, glaube ich, kann man ziemlich sicher sein, dass Schalke wahrscheinlich ganz glücklich wäre, ja von der Gehaltsliste
zu oder kommen. Schalke ja, braucht ihn selber, wer weiß das schon.
Die eine oder andere Marke halt wird einsparen müssen.
Wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, auch das Schalke-Spiel am Mittwoch
Was ist so noch viel mit gesagt, den Spielern, wenn wir jetzt schon alles durchgehen, die aus den Laien zurückkommen, dann machen wir es jetzt auch noch fertig.
Okay. Kann man jetzt, glaube ich, auch noch ganz schnell abschließen. Das sind dann, weil ich das jetzt auf dem Schirm habe und hier informiert wurde, sind das halt auch irgendwie auch nur drei Namen. Das ist zum einen Emanuel Ioha, den man, glaube ich, unbedingt zurückholen wird, wo man irgendwie auch, glaube ich, einen ziemlich klaren Plan irgendwie verfolgt. Den ist, glaube ich, im dritten Jahr in Folge ausgeliehen. Der hat irgendwie, glaube ich, sich immer etwas weniger entwickelt, als man das so gehofft hat. Da war man ja, glaube ich, schon gerade vor drei Jahren etwas optimistischer, dass der bald bei der Fortuna vielleicht irgendwie auch so sich einen Kaderplatz erkämpfen könnte. Aber er hat sich zumindest jedes Jahr ein Stück entwickelt und ist eigentlich jedes Jahr ein kleines bisschen besser gewesen als vielleicht im Jahr davor und macht da, glaube ich, auch gerade bei Holstein Kiel einen ganz ordentlichen Eindruck. Wenn man in der zweiten Liga spielt, ist das, glaube ich, jemand, den man völlig bedenkenlos definitiv einsetzen kann, wo man richtig glücklich sein kann, den zu haben. Und auch für die erste Liga, glaube ich, wird man da dem zumindest, das wurde, glaube ich, auch schon längst so verlautbart, dem halt dann einfach im Trainingslager halt eine Chance geben, da sich halt auch einen Platz zu erkämpfen.
Also kleiner Nachtrag bei Skripski gibt es natürlich eine Kaufoption.
Sehr gut. Weißt du, wie hoch die ist?
Nee. Ich finde es halt irgendwie bei Ioha, wenn ich mir so absurd, dass die Kaderzusammensetzung in der nächsten Saison ist ein bisschen absurd, weil überall Bedarf ist, außer im Mittelsturm. Ne? Also Kenan Karaman hat noch Vertrag, Uwe Hennings ist noch da. Bei David Kownacki weiß man nicht, ob er Bock für die zweite Liga hat, aber er hat theoretisch Vertrag.
Ja, also aber Ioha, also den kannst du ja auch wirklich über den Flügel angreifen lassen, gerade wenn man halt. Wenn man absteigt, wird man ja irgendwie auch vielleicht mal zwei oder drei offensive Leute mehr irgendwie in die Aufstellung quetschen müssen. Also ich glaube, da wird schon irgendwie Bedarf sein. Und beim David Kownacki muss man sowieso irgendwie abwarten, wohin da irgendwie die Reise geht. Und ja, wenn Kenan Karaman so weiter knipst wie bisher, wer weiß, ob der dann überhaupt nächstes Jahr noch im Kader steht. Gott
hätte ich auch nicht erwartet. Also ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob Transfermarkt.de da so verlässlich ist. Aber bei Kiel hat er diese Saison in fast allen Spielen auch eine Außenposition bekleidet, der Joa.
Ja. Ich auch das eigentlich. Gerade
an den
Außen irgendwie immer am stärksten ist.
Glaubt ihr denn, also bei David Kownacki, den sehe ich aber nächstes Jahr nicht bei einem anderen Verein. Also der hat die komplette Rückrunde verletzt, der hat noch Vertrag, der hat hoffentlich auch Vertrag für die zweite Liga, aber das davon gehe ich jetzt mal aus. Der wäre ja auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er halt sich nicht bei der Fortuna, sei es in der zweiten Liga, wieder anbieten würde. Ja.
Ich glaube auch, dass der jetzt, also dass man den jetzt auch nicht einfach abgeben wird, weil man den Kaufpreis ja definitiv nicht so schnell wieder reinkriegt jetzt nach der
Glaube ich auch nicht.
So, und also ich denke auch eher, dass er da bleiben wird.
Ja, habt ihr wahrscheinlich recht, aber auch da würde ich, glaube ich, ganz gerne die Diskussion auf eine spätere, auf ein späteres Gespräch dann irgendwie gerne schieben und dann jetzt noch auf die letzten beiden Namen zu sprechen kommen, die von Spielern, die ausgeliehen sind und zurückkommen werden. Das ist zum einen Gökhan Gül, der an Wien Wiesbaden ausgeliehen ist. Wo ich jetzt auch sagen muss, dass ich da gerade nicht so auf dem Schirm habe, wie ob der da spielt, aber nee, ich glaube nicht.
Der
hat
auf jeden Fall. Ja, nein, genau. Der spielt einfach fast nicht.
Ja. Und ist, glaube ich, dann auch extrem schwierig. Also mit dem wird man, glaube ich, auch einfach eher nicht planen. Übrigens auch ehemaliger Fritz Walter Medaillengewinner, glaube ich. Und dann hat man noch einen anderen, auch ziemlich talentierten Spieler, Dejan Lovren,
der spielt auch nicht.
Ja, also wo, glaube ich, auch, ja, wo man gesagt hat, dass der extrem talentiert ist, aber irgendwas scheint da zu fehlen. Und ich glaube, auch da muss man sich wahrscheinlich langsam realistischerweise davon verabschieden, dass wir den nochmal im Fortuna-Trikot in dem Punktspiel sehen werden.
Da war Lovren, der Dejan, der
spielt genau. Liverpool. Genau, Dejan, den würde ich nehmen.
Ja, weiß ich gar nicht. Der hat, glaube ich, so ein paar unschöne politische Einstellungen.
Ah ja, das stimmt. Aber dann ist der Bruder doch bestimmt auch.
Man weiß nee, nicht. Nee, wenn man da ist, das ist ein guter Junge. Sippenhaft nehmen.
Das ist ein richtig guter Junge. Geburtsort München übrigens, sehe ich hier gerade.
Ja, ja, ich war letztens auch beim, das heißt letztens vor zwei Jahren. bei einem Vorbereitungsspiel des TSV 1860 auf so einer Bezirkssportanlage gegen den Heimatverein der Lovrens. Da haben, glaube ich, beide gespielt. Und,
Horatia München oder wie heißt die?
Nee, ich habe den Namen vergessen, aber das war das erste Spiel vom Torfürsten Antonio, Adriano Grimaldi für die 60er. Und ich habe natürlich jedem, der es nicht hören wollte, erzählt, dass der halt nur knipsen wird, was er auch gemacht hat. Ah. Jetzt bei KFC Uerdingen hat sich eher nicht gelohnt. Aber
der ist Torfürst. Ja.
Ah, der Torfürst, ey. Der Torfürst.
Okay, also
es gibt
generell
noch einen Namen. Moment, ja? Es gibt noch einen Namen, Schinter Appelkamp, der jetzt in der zweiten die ganze Zeit spielt und knipst. Vielleicht wäre der für den Zweitligakader was.
Der hat auf jeden Fall auch noch ein Jahr Vertrag. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall mit ins Trainingslager fahren und so weiter. Da muss man irgendwie gucken, was da draus wird. Ja. Der sieht immer noch so ein bisschen, also zumindest so auf den Fotos, die man sieht, so aus, als ob der sich halt noch einen Körper für einen Fußballspieler oder für einen Profisportler anschaffen müsste. Also der sieht wirklich ganz schmächtig aus, aber muss natürlich nichts heißen. Aber ja, auch Schinter Appelkamp ist natürlich Friend of the Podcast und ähnlich wie bei Maduka Okoye wünschen wir dir nur das Allerbeste.
So, Tim, ich habe noch eine Frage an dich. Wirst du denn jetzt das Schalke-Spiel mit oder ohne Atmo-Option gucken?
Das entscheide ich, glaube ich, spontan. Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich es auch ganz ohne Ton.
Aber du bist der Einzige, der das jetzt schon experienced hat, wie das läuft mit der
App. Ich hätte erstmal eine Gegenfrage und währenddessen denke ich drüber nach.
Okay.
Was sind denn eure Tipps?
Also meine Gegenfrage wäre zuerst mal, guckt ihr euch das Spiel denn überhaupt an? Also ich habe gestern, habe ich mir extrem die Sinnfrage gestellt und auch ähnlich stark gestellt, wie ich mir die nach einigen fiesen Auswärtsniederlagen im November oder im Februar in Paderborn oder in noch schlimmeren Städten, wo man so in der dritten Liga mal oder in der vierten Liga mal so aufgelaufen ist, gestellt habe. Also
kurze Antwort, der Termin ist geblockt. Ich habe mir nichts anderes vorgenommen. Ich fange an wie gegen Paderborn. Gegen Paderborn habe ich nicht durchgehalten. Gegen Köln habe ich durchgehalten. Meine Prognose ist, ich halte durch. Und meine Prognose für das Spiel ist, Fortuna gewinnt 1-0 und es wird ein grauenhafter Kick.
Ich würde sagen, wenn der Lu sich die Sinnfrage stellt, wie bei Spielen im November und Januar, ist das eigentlich ein Lebenszeichen und kein Zeichen dafür, dass man das Spiel nicht sieht.
Genau.
weil dann fühlt man ja noch was. Ich glaube an 1-1, warum nicht? Wieder so ein ärgerliches Scheißspiel.
Ja, also ich gehe da auch komplett mit. Ich war mir eigentlich fast sicher, dass du das noch ein bisschen weiter ausführst und dass ich da mit dir übereinstimme. Also ich gehe davon aus, dass die Fortuna Schalke absolut dominieren wird und halt bis kurz vor Schluss 1-0 führt und dann halt in der 86.
Gibt's Dinge,
wird es wahrscheinlich Benito Raman sein, der das erzählt.
Ja, das sowieso.
Ich glaube, dass sich eher Schalke jetzt den Frust von der Brust spielt und in einem grauenhaften Spiel 2-0 gewinnt.
Ich glaube, dass Schalke das einfach nicht kann. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Das können die nicht.
Was war dein Tipp?
Es wird eine Rotzleistung von denen sein.
Ja.
Sie werden vielleicht einen Tacken besser sein als Fortuna. Aber die werden sich nicht davon entwickeln.
Ich glaube, Schalke gewinnt 2-0.
Das würde mich schockieren, wenn Schalke besser ist.
Das würde mich auch schockieren.
Ich gehe fest davon aus, dass die Fortuna Schalke dominieren wird, aber halt nicht gewinnen wird.
Okay, wir werden es sehen und irgendwann werden wir darüber sprechen.
Ja, genau.
Also als Ausblick kann ich nur noch kurz sagen, wir sind schon fast bei 2 Stunden. Also es könnte ähnlich laufen gegen Köln, weil wenn Schalke irgendwas nicht kann, dann Ballbesitzfußball. Und vielleicht hat Uwe Rösler da einen Gefallen dran gefunden, quasi passiv zu sein. Man wird es sehen. Ich rechne mit einem ziemlichen Gewurstel. Aber gut, das ist jetzt auch keine steile These.
Gut, machen wir einen Strich drunter.
Ich denke auch, in Anbetracht der Zeit ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da mal einen Strich runter machen. Wir können ja gucken, wenn wir uns das nächste Mal wieder zusammensetzen. Ist jetzt in der englischen Woche ein bisschen schwierig. Generell bin ich auch immer noch nicht so richtig begeistert, wieder sich da so hier komplett reinzuarbeiten in diese Geisterspiele. Aber irgendwie macht man es jetzt dann wieder doch. Und vielleicht sind wir dann ja, also ich glaube, nach dem Schalke-Spiel werden wir wahrscheinlich eher nicht aufnehmen. Ne? Deswegen sind wir dann ja wahrscheinlich, also da presche ich jetzt mal so ein bisschen vor, ansonsten sind wir dann wahrscheinlich vielleicht dann ja dann nächste Woche Montag wieder dabei. Oder wie ist das bei euch?
Ja, also ich möchte noch alle Fortuna-Fans da draußen grüßen und mit einer positiven Statistik in die Nacht entlassen. So einen guten Punkteschnitt aus den letzten 5 Spielen hatten wir nur einmal in der Saison.
Und das ist jetzt, oder was?
Ja, genau. Ja, wir haben ja auch 5 Spiele nicht verloren.
Die 5 Spiele. Wo ist das denn eine gute Nachricht?
Unsere Formtabelle.
Rotz-Saison.
Ja, es geht nach oben. Das ist der beste Punkteschnitt momentan unter Rösler. Und es steigt von Spiel zu Spiel.
Ganz steigend. Also meiner Meinung nach müssen wir ja auch, also kann man ja vielleicht auch darauf bauen, dass jetzt Mainz und Union Berlin einfach alles nur noch verlieren und man sich durch 7 weitere Unentschieden einfach noch ganz lässig...
Moment. Also Union holt mindestens einen Punkt gegen uns.
Du hast noch jetzt noch 7 Spiele, von denen du 3 safe verlierst und in den anderen kannst du halt höchstens einen Unentschieden holen. Das heißt, du kannst jetzt noch 4 Punkte holen.
Also Bremen zieht halt vorbei, aber man bleibt halt vor Mainz und Berlin. Das ist jetzt so meine Hoffnung.
Ich sage euch nur eins, also das Spiel nach Schalke ist ja das Spiel am Samstagabend zu Primetime. Die Welt schaut ja auf die Bundesliga. Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf.
Das ist echt zur Primetime, oder was?
Ja, 18:30. Ich sag mal, vielleicht haben wir am Montag noch nicht so große Lust, aber...
Das kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich da keine Lust habe.
Kommt drauf an. Sinne. 4 Punkte aus den nächsten 2 Spielen und du hast Lust.
Wie gesagt, kann ich dir jetzt schon sagen.
Okay, Leute.
Ja, werden wir dann gucken und werden das dann ja wahrscheinlich dann bei Twitter mal verlautbaren, ob wir das dann auch wirklich machen werden mit der Aufnahme oder nicht. Bis dahin wünsche ich euch dann eine gute Woche, eine gute Zeit und besprechen.
Jo.
Tschüss.
Tschüss. Danke fürs Zuhören.